Wunderbar, schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen beim Kepler-Salon. Heute wird dunkel, finster, wir begeben uns ins Darknet und dort, wo die Computerkriminalität wohnt. Und unser Gast ist heute Cornelius Kranig. Herzlich willkommen in Linz.
Danke sehr.
Erlauben Sie mir ein paar Vorbemerkungen. Das eine ist, hinten gibt's eine Bar, bitte. Die Spenden für die Getränke, die Sie dort abgeben, kommen, zumindest das, was überbleibt, dann dem Kepler-Salon zugute. Nutzen Sie diese Möglichkeit, den Salon zu unterstützen. Heute wieder hier Dorf-TV, nehme ich an, gell? Ja, schönen guten Abend den Zuschauern an den Geräten. Wenn Sie also bei unserer Diskussion nachher mitmachen wollen, und wenn Sie auch wollen, dass man das im Fernsehen oder im Internet unter kepler-salon.at hört, dann warten Sie bitte auf das Mikrofon, das unsere bezaubernden Assistenten Ihnen reichen werden. So, gell? Benjamin, der bezaubernde Assistent Nummer 1. So, damit aber zu unserem Thema heute. Darknet, die Welt im Schatten der Computerkriminalität. Wir werden heute einiges hören, wie sich Computerkriminalität entwickelt hat, wie sie sich darstellt über ihre Geschichte und die Bedrohungen, die es da so gibt. Und unser Vortragender, der ungefähr 20 bis 25 Minuten Input geben wird, ist, wie erwähnt, Cornelius Kranig. Er ist studierter Politikwissenschaftler. Er war Journalist, Ö3, als es noch Spaß machte, wenn ich das sagen darf. Ein Kärntner ist er, ein Gebürtiger. Und er war aber in den letzten Jahren sehr stark im Management tätig. Er leitete IT und in der IT-Branche große Abteilungen. Er war Manager bei Raiffeisen, bei Siemens und bei einem Versicherungskonzern. Und er war dort, wo in den letzten Jahren so etwas auch wie der wilde Westen der Computerkriminalität war, nämlich in der Ukraine. Also er weiß aus dem Osten sehr viel zu berichten. Und damit darf ich schon an ihn übergeben. Cornelius Kranig, bitte um Ihren Input.
Vielen Dank. Schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass so viele Zuseher gekommen sind und sich für dieses Thema interessieren. Ich möchte eingangs einmal überhaupt mit einer kurzen Erläuterung beginnen, was das Darknet ist, und Ihnen ein bisschen die Angst davor nehmen. Und dann ein bisschen eingehen auf die Geschichte der Computerkriminalität bis zurück in die 30er Jahre, die nämlich sehr interessant ist, vor allem der Beginn, so wie ich ihn sehe, auf die verschiedenen Formen der Computerkriminalität, die es inzwischen gibt. Und dann möchte ich auf ein paar Fälle eingehen, die im Buch behandelt werden, die teilweise sehr spektakulär sind, und Ihnen vielleicht auch zum Schluss ein paar Sicherheitstipps geben, wie Sie selbst dann nicht Opfer werden. Also zuerst einmal zum Darknet. Das Darknet ist ein ganz, ganz kleiner Teil des Internets. Man muss sich das so vorstellen, wir sehen einen Teil des Internets, der sehr, sehr selektiv ist. Diesen Teil des Internets nennt man das sogenannte Clear Web. Das Clear Web ist der Teil des Internets, der durch Suchmaschinen erfasst ist. Also das ist ungefähr 1% des Internets. Und wie wird man von Suchmaschinen erfasst? Das wird auch in meinem Buch detailliert beschrieben. Jeder von Ihnen, der eine Website hat, hat Einfluss darauf. Da gibt es eine ganz kleine Datei, die heißt robots.txt. Wenn Sie dort hinschreiben, Sie möchten von den Suchmaschinen indiziert werden, erfasst werden, dann werden Sie Teil der Suchergebnisse von Google, von Yahoo, von Bing, von den verschiedenen großen Suchmaschinen. Viele gibt es ja nicht, es gibt vielleicht 4 oder 5. Und ich glaube, Google hat 90% Marktanteil. Und wenn Sie davon nicht erfasst werden, dann sind Sie nicht Teil des Clear Webs. Dann sind Sie Teil der sogenannten Deep Webs. Das Deep Web ist all das, was die Suchmaschinen nicht sehen. Und dazu zählen auch Artikel, die hinter einer Paywall sind, von einem Medium. Weil da müssten Sie schon sich einloggen, mit einer Kreditkarte eine Zahlung leisten. Damit kann das nicht von einer Suchmaschine erfasst werden. Das ist das Deep Web. Das Deep Web ist sehr groß und das ist quasi der Löwenanteil des Internets, ist der sogenannte Deep Web. Und in diesem Deep Web, das nicht von herkömmlichen Suchmaschinen erfasst wird, gibt es einen kleinen Teilbereich, und dieser Teilbereich ist das Darknet. Und das Darknet ist ein Bereich, der anonymisiert, der verschlüsselt und der nur mit speziellen Browsern gesehen werden kann. Und das bekannteste Segment des Darknets ist das Darknet, das mit dem Tor-Browser erschlossen werden kann. Also jeder von Ihnen kann einfach ins Darknet einsteigen, indem er sich den Tor-Browser installiert. TOR heißt der Browser. Und TOR ist die Abkürzung für The Onion Router. Das ist auch gleichzeitig die Erklärung der Technologie, die hinter dem Darknet steckt. Der Tor-Browser, den gibt es nicht für Apple-Geräte, by the way, für die wird er nicht hergestellt. Da gibt es den sogenannten Onion-Browser, der ganz ähnlich arbeitet und der auch auf Apple-Devices funktioniert. Und wenn Sie diesen Browser installiert haben, sind Sie schon im Darknet. That's it. Wie schaut das Darknet aus? Es schaut ungefähr so aus wie das Internet vor der Zeit der Suchmaschinen. Man arbeitet mit Linklisten. Also man muss sich quasi ganz lange Zahlenwürste merken. Und alle Websites im Darknet haben die Extension .onion. Und dann gibt es noch ein paar Server im Darknet und die quasi Infrastruktur des Darknets, die eigentlich auch nichts Geheimes ist. Aber wichtig ist beim Darknet, dass alles dort verschlüsselt ist und alles anonym ist. Und damit ist das Darknet eine hervorragende Infrastruktur, wenn man garantiert in der Anonymität arbeiten möchte, wenn man verhindern möchte, dass jemand zum Beispiel seine Mails liest oder dass jemand Dateien oder was auch immer ausspäht, die man versendet. Gibt es ganz hervorragende Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Aber natürlich gibt es dort nicht nur ehrliche Menschen, die mit diesen Technologien arbeiten, die unentgeltlich sind, by the way, sondern auch unehrliche und Kriminelle. Jetzt gibt es eine große Diskussion derzeit auch über die Abschaffung und dem Verbot des Darknets. Also es gab vor 2 Monaten, glaube ich, den Europäischen Polizeikongress und dort hat der Innenstaatssekretär aus Bayern, dessen Namen ich jetzt nicht präsent habe, diese Forderung vorgebracht in Deutschland. Und unser Nationalratspräsident Sobotka war auch dort und hat gesagt, er glaubt, das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. Ich glaube persönlich, wenn man das Darknet, also dieses Darknet, das auf dem Tor-Browser basiert, abschaffen würde, dann würde das in Sekundenstelle von Kriminellen ersetzt werden durch eine andere Variante, die ähnlich arbeitet und die halt dann etwas kosten würde. Also ich glaube nicht, dass man das Problem, dass Kriminelle Verschlüsselungstechnologien und Anonymisierungstools benutzen, damit lösen kann, indem man das Tool verbietet oder abschafft. Man muss das Ganze an der Wurzel packen, nämlich woher kommt die Kriminalität. Ja, wie gesagt, das Darknet ist, also all das, wovon ich rede, alle diese Tools sind alle gratis. Es gibt eine Firma in Seattle, die das herstellt. Die hat ein Budget von ungefähr 5 Millionen Dollar. Das ist sehr wenig im Vergleich dazu, zu der enormen Dimension, die diese Technologien haben. Und der Löwenanteil dieses Geldes kommt vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Ich glaube 60%, 20% kommt von der schwedischen Regierung. Es kann auch nicht jeder einzahlen dort natürlich. Aber die geringen Funds, die Abhängigkeit von den Amerikanern führt auch immer zur Überlegung, dass die vielleicht eine Hintertür haben und irgendwie dann doch sehen können, was im Darknet gemacht wird. Ich kann nur sagen, dass es dazu verschiedene Studien gibt und dass man davon ausgehen kann, dass das nicht so ist. Weil das Prinzip des Darknets und dieses Tor-Browser schaut folgendermaßen aus. Wenn Sie sich von Ihrem Computer mit dem Darknet verbinden, dann sucht dieser Browser, bevor er etwas wegschickt, sucht er einen Anknüpfungspunkt im Internet. Das ist einer der Tor-Router, einer von 6500 Routern auf der ganzen Welt. Ja? In Österreich stehen 130 davon. Und wenn er einen von denen gefunden hat, dann wird eine Route entwickelt, wie man von diesem Router zu einem zweiten und dritten Router kommt. Und dann am Ende, nach dem dritten, wird erst die Nachricht von Ihnen an das Zielgerät gesandt. Ja? Und diese drei Router, die hier im Spiel sind, wissen voneinander immer nur den Nachbarn. Das heißt, Sie schicken das an den Ersten, der Erste schickt es an den Zweiten, der Zweite an den Dritten und der Dritte, das ist der sogenannte Exit-Router, schickt es an den Empfänger. Und alle diese Dinge laufen untereinander verschlüsselt und da der Empfänger nicht weiß, wer Sie sind, ja, und die Router einander nur jeweils als Nachbarn kennen, kann man das nicht zu Ihnen zurückverfolgen. Wenn Sie nicht hineinschreiben, wer Sie sind, natürlich in der Nachricht. Ja. Was auch manchmal passiert, oder wenn Leute dann ihr Facebook-Profil aufrufen oder so, so findet die Polizei dann häufig auch Hacker, die diese Technologien verwenden. Aber prinzipiell halte ich das für sehr sicher. Es ist auch so, dass diese Technologie wird häufig verwendet in Staaten, die Bevölkerung unterdrücken, zum Beispiel Kasachstan oder Aserbaidschan. oder andere Diktaturen. Es gibt auch Staaten, die die Benutzung dieser Systeme unterbinden oder verbieten. Aber es hat nichts daran geändert, dass es eigentlich sehr verbreitet ist. Sehr verbreitet muss man auch ein bisschen relativieren. Es gibt 2 Millionen Benutzer pro Tag weltweit. Und in Österreich sind es 10 bis 15.000. Die Zugriffszahlen sind auch öffentlich. Ja. Ich habe dazu mit dem Bundeskriminalamt gesprochen, auch über die Frage, wie sehen die jetzt Personen, die sich den Tor-Browser installieren und wie sieht man da diese technologische Fragestellung. Und auch mit dem Bundeskriminalamt in Deutschland, in Wiesbaden. Also man sagt dort auf jeden Fall, und das möchte ich auch Ihnen gegenüber festhalten, es ist keine Straftat natürlich, sich den Tor-Browser zu installieren, sondern jeder kann das machen und dann halt sicher kommunizieren. Und jedem ist es selbst überlassen, natürlich, was er im Darknet tut. Wenn Sie im normalen Internet kriminell sind, ist es das gleiche Verbrechen, wie wenn Sie es im Darknet sind. Und es gibt da ganz lustige Vorträge. Ich wurde vor kurzem eingeladen zu einem Vortrag an einer Wiener Universität, wo eine Rechtsanwaltskanzlei präsentiert, 2 Rechtsanwälte, und die Präsentation trägt den Titel Recht einfach, Doppelpunkt, was darf ich im Darknet? Da kann ich nur sagen, ich frage mich, was dann erzählt wird dort. Ja. Man darf dort genau das Gleiche, wie was man außerhalb des Darknets darf. So. Zur Geschichte des Ganzen. Wie ist es überhaupt zur Entstehung des Darknets gekommen? Ja? Es gab, als das Internet vor 50 Jahren erfunden wurde, gab es bestimmte Bestrebungen der Erfinder, dass man auch eine Art Gruppen einrichtet, die voneinander nichts wissen. Ja? Und das war das ARPANET, das von den amerikanischen Militärs verwendet wurde. Das sollte eine weltweite Infrastruktur sein für amerikanische Beamte und mit ihnen befreundete Personen, Mitarbeiter, um verschlüsselt kommunizieren zu können. Und das ist nach wie vor das gleiche Prinzip, auf dem das Darknet heute operiert. Also man nützt die Funktionalitäten des Internets, man nützt die gleiche Technologie, die sogenannte TCP/IP-Technologie, man nützt die gleiche Netzwerktechnologie, und auf dieser Infrastruktur herauf drüber wird eben ein Art geheimes Netzwerk betrieben. Ja. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, also ich habe immer gesagt, wie viele Leute das Darknet benutzen. In Deutschland sind es bis 150.000 bis 180.000 am Tag, bei uns 10.000 bis 15.000, 2 Millionen weltweit. Zur Geschichte der Computerkriminalität und zur Frage, wie sehr ist die Computerkriminalität mit dem Darknet verbunden. Ich persönlich glaube, dass man ein bisschen länger zurückgehen muss in der Betrachtung von Technologien, die benutzt wurden, um systematisch bestimmte Dinge machen zu können. Und ich habe in meinem Buch begonnen mit einer sehr unangenehmen Geschichte aus den 1930er, 1940er Jahren, die Firma IBM betrifft.
Wir unterbrechen den Vortrag für eine kurze Werbeentschaltung. Mhm. Darknet, das Buch von Herrn Kranich, erscheint aber erst am 19. April, glaube ich, stimmt?
Okay. Am 8. April.
Ja. 8. April. 8. April, ja. Zurück zum Programm.
Ja, danke. Ja, also IBM ist ein Unternehmen, eines der ältesten und größten Technologieunternehmen der Welt. Ich habe dort fast 10 Jahre gearbeitet. Und IBM wurde gegründet, oder eine Vorläuferfirma von IBM, von einem Herrn Hollerith, einem Amerikaner mit deutschem Namen, der eine Maschine erfunden hat, mit der man die Volkszählungen beschleunigen konnte. Also eine Maschine, die mit Lochkarten gearbeitet hat. Und er ist eigentlich sehr, sehr bekannt geworden Ende des 19. Jahrhunderts, weil er es geschafft hat, die Auszählungszeit der Volkszählung in den USA von, ich glaube, dem 12 Jahre gehabt, die haben alle 10 Jahre die Volkszählung gehabt, aber 12 Jahre gebraucht, um auszuzählen, das war ein bisschen schwierig, auf wenige Monate herunterzusetzen. Ja. Und diese Maschine wurde dann weltweit verkauft und irgendwann einmal auch von den Nazis angekauft. Und die haben dann begonnen, sie systematisch einzusetzen, um ihre Bevölkerung zu zählen und zu clustern. Und irgendwann mal wussten die Nazis, wer wo wohnt, aus welche Ethnien das sind. Und die haben eine Lochkarte entwickelt, die jeder haben musste. Und auf dieser Lochkarte wurden dann Informationen gespeichert darüber, welche Herkunft die Leute haben, über ihre Gesundheitssituation, alles Mögliche. Der Hauptkunde war die Deutsche Reichsbahn. Und die Deutschen haben, die Nazis haben damit quasi die Logistik ihrer Kriegsführung sehr, sehr mit diesen Systemen gesteuert. Ich habe in meinem Buch auch einen Kommentar der Pressestelle von IBM abgedruckt, wo man sagt und einräumt, ja, das sei so, dass also ihre Technologie damals den Nazis in die Hände gefallen ist. Die haben die Kontrolle übernommen über ihr deutsches Tochterunternehmen. Und das ist aber natürlich ein Problem, das viele Firmen haben, dass die Technologiefolgenabschätzung bei großen Aufträgen manchmal sehr schwierig ist. Auch wenn sie beispielsweise Drohnen verkaufen. Sie wissen ja nicht, was die machen, die diese Sachen kaufen werden. Das gilt für Software im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das gilt für alle möglichen sehr modernen Dinge, die sehr gut sein können, aber in den falschen Händen sehr schlecht sein können. Aber ich glaube eben, der Beginn der Computerkriminalität ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt gewesen, wo es noch gar keine Computer gab, sondern Rechenmaschinen in den 30er und 40er Jahren. Später begann der Rüstungswettlauf im Kalten Krieg. Und dort haben die Sowjets lange Zeit versucht, selbst eigene Computer zu entwickeln. Haben aber dann in den 60er Jahren beschlossen, davon abzugehen, weil man irgendwie nicht weitergekommen ist. Und haben dann begonnen, westliche Systeme aufzukaufen oder teilweise Technologie zu stehlen. Ganz groß in diesem Embargo-Geschäft waren die Österreicher. Wir waren ein neutraler Staat und wir haben in vielen Fällen geholfen, dass solche Technologien in die DDR verkauft wurden oder nach Bulgarien oder nach Rumänien. Und eine wichtige Rolle spielt dabei die Gruppe rund um Udo Proksch, dessen Freunde sehr reich geworden sind damit. Auch im Buch nachzulesen, um wen es da geht, nämlich den ehemaligen Besitzer des Café Gutruf und seine Freunde. So, Österreich war da eine große Nummer an der Stelle. Man muss aber auch sagen, dass interessanterweise die osteuropäischen Staaten es nicht geschafft haben, auch mit diesen ganzen Sachen, Zukauf von Technologien, Embargo, Verletzung und so weiter, wirklich interessante Dinge zu schaffen, weil im Jahr 89, als das ganze osteuropäische System zerbrach, war der modernste IBM-Computer ein IBM PS2 mit ungefähr 23 Kilo Gewicht. Der stand auf einem Schreibtisch und konnte von einer einzelnen Person bedient werden. Und ein vergleichbares System mit dieser Rechenleistung aus der Sowjetunion hatte 20 Tonnen, braucht eine Halle, die 10 Meter lang war und eine Wasserkühlung. Also, und mir haben viele Kollegen gesagt, dass Osteuropa das Problem war. Einerseits, dass die Genauigkeit in der Herstellung immer schwierig war, außerhalb der DDR. Die DDR war noch relativ gut, aber zum Beispiel Disketten aus Bulgarien waren schlecht. In der Sowjetunion haben die Leute nicht zusammengearbeitet. Und das Problem war diese nicht betriebswirtschaftliche Orientierung und das Nicht-Zusammenarbeiten oder auch das Misstrauen untereinander dazu geführt, dass diese großen Entwicklungsverbünde nicht gut funktioniert haben. Es gibt ja auch Theorien dazu, die besagen, dass ein wesentlicher Punkt, wieso die Sowjetunion zerfallen ist, eben dieser große Nachteil war, den sie hatten im Bereich der Computertechnologie. Aber in den 80er Jahren und in den 70er Jahren gab es noch sehr wenig Computerkriminalität, wie wir sie kennen. Es gab keine Viren, es gab fast keine Schadsoftware. Was es gab, war zum Beispiel, dass jemand physisch Computeranlagen zerstört hat. Solche Sachen, ja. Und deswegen diese ganzen Embargo-Händler hatten irrsinnige Angst, wenn sie etwas gekauft haben und haben das da bewachen lassen und da gab es gepanzerte Transporte, die mit amerikanischen Computern herumgefahren sind, von Österreich nach Ostberlin zum Beispiel. Ja. Aber in den 80er Jahren kamen dann die Hacker auf. Ja. Das war auch die Zeit, wo die Netzwerke entstanden sind, wo dann Computer nicht nur Großrechner miteinander verbunden werden konnten, sondern auch einzelne Computer, die sich auch private leisten konnten. Und am Anfang waren die Hacker irgendwie vor allem junge Männer, die man sehr bewundert hat, die es geschafft haben, aus sehr wenig sehr viel Geld zu machen. Und die ersten Hacker haben auch meistens Informationen verkauft an einen Geheimdienst in Osteuropa. Es gibt auch einige Fälle von Hackern, die umgekommen sind, wo man sagt, bis heute, die seien dann vom jeweils anderen Geheimdienst getötet worden, weil sie die falschen Informationen verkauft hätten. Aber das Prinzip des Hackings war damals wie heute das gleiche, unbefugt wo einzubrechen. Und jetzt ist es natürlich viel schwieriger geworden. Damals war es einfach, man hat sich eingewählt über eine Nummer, die nur wenige kannten, in ein Großrechnersystem, hat dort Dateien kopiert und das ausgedruckt oder hat auf eine Diskette gegeben und jemand anderen verkauft. Inzwischen hat das eine ganz, ganz große Dimension angenommen. Es gibt also Länder, wo ganze Industrien in diesem Bereich entstanden sind. Es wird da immer Russland genannt als führendes Land. Ich teile diese Einschätzung nicht ganz. Ich glaube, dass Russland schon ein wichtiger Player ist in diesem Bereich. Aber man darf nicht vergessen, die größten Kapazitäten im Bereich der Cybersecurity und der Technologie haben die Amerikaner. Die zweitgrößten und wichtigsten sind in meinen Augen die Israelis. Dann kommen die Chinesen. Und die Russen haben ja fast keine Forschung. Also die sind eigentlich eher Anwender. Weil es gibt zwar das russische Silicon Valley in Belkovo, aber das ist nicht wirklich groß entwickelt. Also es sind eher Anwender und es gibt Segmente natürlich, wo die Russen stark sind. Das ist zum Beispiel Kreditkartenbetrug oder auch die staatlich motivierten Hacker aus Russland, die da halt verdächtigt werden, etwa den amerikanischen Wahlkampf beeinflusst zu haben. Aber in der Masse glaube ich persönlich nicht, dass Russland die führende Nation der Cyberkriminellen ist. Was natürlich schon ganz wesentlich ist, ist die Frage, wie sind wie haben sich die IT-Landschaften entwickelt in diesen Ländern? Und da glaube ich natürlich, dass viele osteuropäische Universitäten über Jahrzehnte hinweg Leute hervorgebracht haben, die sehr, sehr gut sind in der Analyse von anderen Systemen. Weil das war ja immer die große Aufgabenstellung, zu analysieren, was das westliche System kann und das nachzubauen. Und damit beherrscht man natürlich etwas, nämlich wie man einbricht in Systeme. Aber etwas Neues zu schaffen und etwas technologisch ganz, ganz Großartiges auf die grüne Wiese zu stellen, da glaube ich nicht, dass die führenden Entwicklungen aus diesen Nationen kommen. Die kommen eher aus Israel. Also Israel ist bewundernswert, was den Cyber-Security-Sektor betrifft, der inzwischen dort angesiedelt ist. Die modernsten und besten Technologien der ganzen Welt kommen aus Israel, obwohl es ein sehr kleiner Staat eigentlich ist. Ja, gut, was gibt es eigentlich an Computerkriminalität, es gibt Hacking, Phishing, ganz viel Betrug. Das meiste eigentlich, wovon wir reden, ist eine Art Digitalisierung der Kriminalität, die stattgefunden hat. Also das sind Betrugsformen, die es früher schon gab, die aber jetzt mit Hilfe oder mit Unterstützung von elektronischen Systemen gemacht werden. Der Einsatz von Schadsoftware, Sie kennen Computerwürmer, zum Beispiel die Rechner mit Ransomware befallen, verschlüsseln und sie dann zwingen, eben eine Art Abgabe zu zahlen oder die einfach nur ihre Computer löschen. Dann gibt es die sogenannten DOS-Attacken, Denial-of-Service-Attacken, die vor allem gegen Websites großer Firmen oder von Regierungen gemacht werden, die das Prinzip haben, dass man auf sehr vielen Rechnern eine Software installiert, die man zentral steuert. Und die dann zum gleichen Zeitpunkt von 100.000 Stellen aus ein bestimmtes System aufrufen im Internet. Und dieser Server funktioniert dann nicht mehr. Das ist das Prinzip der sogenannten Distributed Denial of Service Attacks. Was zu einem großen Problem geworden ist und was vermutlich wirklich stark zugenommen hat, ist die Kinderpornografie. Also hier glaube auch ich, dass durch den Einsatz von digitalen Möglichkeiten die Verbreitung viel größer geworden ist als vorher. Das gab es vorher auch schon natürlich, aber das ist hier sicher eine sehr negative Seite. Auch eine negative Seite übrigens des Darknets, aber das gibt es eben in allen Bereichen des Internets. Handel mit Kinderpornografie. Das illegale Glücksspiel hat auch stark zugenommen. Industriespionage ist jetzt vielleicht ein bisschen einfacher geworden. Weil man darf eines nicht vergessen, wir haben im Vorfeld geredet über die Frage, was bringt die Digitalisierung? Die Schattenseite der Digitalisierung ist natürlich die Computerkriminalität. Weil wenn Sie bis in den letzten Ort am Land Breitband-Internet haben und 5G-Telekommunikations-Coverage, ja, dann kann auch jemand, den Sie nicht mögen, Sie dort erreichen, auf diese Art und Weise. Was er bisher nicht konnte. Ja. Und ich glaube, bei allen Digitalisierungsvorhaben muss man deshalb sehr, sehr genau darüber nachdenken, dass man von vornherein das so sicher macht wie möglich. Es gibt keine absolute Sicherheit, aber man kann es sicherer machen oder weniger sicher machen. Darum geht's. Ja, und die letzte Ausprägung der Computerkriminalität hat vor allem zu tun mit dem Internet of Things, das Internet der Dinge. Mit dem Internet der Dinge bezeichnet man alle an das Internet angeschlossenen Geräte, die keine Computer sind. Und da gibt es inzwischen unglaublich viel. Ihr Auto, ich habe zu Hause einen Mikrowellenherd, der im Internet hängt, der Garagentoröffner, das Total Room Automation System, Webkameras. Und Sie müssen bedenken, Sie machen sich wahrscheinlich alle irgendwann darüber Gedanken, Ihr Passwort zu wechseln auf Ihrem Computer oder ein Update zu machen der Software auf Ihrem Computer. Aber wie oft haben Sie sich schon überlegt, dass Ihr Internetrouter sowas auch bräuchte? Wahrscheinlich ganz selten. Und der ist so ein Device zum Beispiel, der am Internet der Dinge hängt. Der Internetrouter. Aber auch eben andere Geräte, die dranhängen. Ja? Die Uhr, also ja. Und das nimmt stark zu. Einerseits gibt es eine explosionsartige Steigerung aller Dinge, die man ins Internet hängen kann und die man dann verbinden kann, natürlich mit allen anderen Geräten, die man hat. Und es nimmt auch sehr stark zu, die Art und Weise, wie man Leuten schaden kann damit. Indem man Daten ausliest oder indem man eben Autos versperrt und die Leute nicht mehr raus können oder nicht rein können, je nachdem. Gut. Ja, dann wollte ich vielleicht noch ein paar exemplarische Fälle erzählen, die ich im Buch behandle, falls noch Zeit dafür da ist.
Was?
Ja. Ich beginne vielleicht einmal mit zwei Fällen aus Österreich, die österreichische Politiker betreffen. Rufmord und üble Nachrede gibt es auch ohne das Internet natürlich. Nur gibt es halt im Internet und auch gerade, wenn man das Darknet verwendet, um anonym zu bleiben, die Möglichkeit, das wirklich perfekt zu machen, so dass keiner draufkommt, wer sie ist. Widerfahren ist es zwei Herren, die ich interviewt habe im Buch, Landeshauptmann Franz Schausberger und Landeshauptmann Erwin Bröll. Beide sind ganz unterschiedlich damit umgegangen. Also Schausberger ist, glaube ich, 10 Jahre davor Opfer des Ganzen gewesen, in seinem letzten Wahlkampf in Salzburg, hat auch die Wahl verloren. Da wurden unglaubliche Dinge behauptet über ihn und seine Frau. Und man hat auch festgestellt, von welchen Rechnern das abgesandt wurde. Und die Rechner standen im Club einer politischen Partei, der ein Großraumbüro war. Und man konnte dann aber nicht vorgehen gegen jemanden, weil man nicht gewusst hat, wer es genau war. Also erinnert sehr stark an den Fall der Frau Maurer, den wir vor kurzem gelesen haben. Ja. Aber wie gesagt, Schausberger hat zur Anzeige gebracht. Und war ich eines der ersten Opfer einer wirklich systematischen Kampagne, die auch über Internetforen gemacht wurde. Bei dem war es auch begleitet mit Flugzetteln, Abwurf über Salzburg und so weiter. Und das Problem ist halt, bei ihm und auch bei Erwin Bröll, dass ich sehe, dass eigentlich beide nicht wirklich offensiv umgegangen sind mit der Sache. Weil ich kann nur jedem raten, und das tue ich auch bei meinen Kunden, wenn es zu solchen Vorfällen kommt, sofort eine Gegenwebsite zu machen, wo man darauf hinweist, dass es das gibt, A, die Behauptungen, und dass man aber B, denen widerspricht, und zwar in jeder Form. Und wenn er neu auftritt, muss man die halt auch kommentieren. Erwin Bröll hat das nicht zur Anzeige gebracht, hat aber versucht, die Täter zu finden. Gegen den gibt es eine Bandbreite von Dingen, die behauptet wurden, also alles Mögliche darunter, auch teilweise sich ausschließende Dinge, ja. Also wenn man A behauptet und nicht A auf dem gleichen Weg, dann schließt sich eigentlich aus, aber es ist alles vorgekommen dort. Der Rat an ihn durch seine Medienberater war eigentlich, es besser nicht zu kommentieren, weil wenn man darüber öffentlich spricht, multipliziert das die Diskussion darüber. Ich glaube nur persönlich, man kann es sowieso nicht totschweigen. Die Medien müssen auch darüber berichten und man muss ganz, ganz offensiv mit diesen Sachen umgehen. Es hilft nichts, darüber, also in diesem Fall zu schweigen. Ja, ich gehe auch in meinem Buch ein auf diese Geschichte rund um die Beeinflussung der Wahl in den USA. Da geht es dann später auch um üble Behauptungen, die über Hillary Clinton aufgestellt wurden und über verschiedene Demokraten. Aber das Interessante ist, es gibt ein Gerichtsdokument aus den USA, das offenlegt, wie eigentlich die Täter eingedrungen sind in das System der Demokraten und wie einfach es ihnen gemacht wurde. Ja? Und das möchte ich auch hier ansprechen. Also es hat so funktioniert, da werden 7 oder 8 Russen namentlich auch genannt im Gerichtsakt, die haben Mails geschrieben an verschiedene Mitarbeiter der Demokratischen Partei. Der Absender war support@google.com und Google mit 3 O. Und viele von denen haben das aufgemacht und es war ein Mail, da stand drin, ihr müsst euer Google-Passwort ändern. Wenn man das angeklickt hat, ist man auf eine Website gekommen, die Google täuschend ähnlich schaut, aber auch mit diesem dritten O. Und wenn man das eingegeben hat, dann haben die in diesem Moment sich eingeloggt mit diesem Passwort. Also sie wussten dann das alte Passwort, haben das Passwort auch geändert in Google und haben in diesem Moment alle Daten kopiert. Alle Daten im Mail-File, ohne dass es die Benutzer bemerkt haben. Und dann hatten die Russen, falls es die Russen waren, nach ein paar Wochen all diese Mail-Files, den Inhalt all dieser Dateien. Und da kann man nur sagen, hat man es ihnen wirklich leicht gemacht. Also das nennt man ja Social Engineering. Und Social Engineering ist die Hauptwaffe aller Hacker. Und das meiste wird immer noch gemacht über solche Phishing-E-Mails. Ja. Da sollten Sie auch alle besonders vorsichtig sein, wenn da irgendwas Eigenartiges daherkommt. Vielleicht will jemand bei Ihnen zu Hause in Ihr Netzwerk oder in Ihren Computer eindringen. Und der zweite große Fehler, der gemacht wurde in meinen Augen von Hillary Clinton, war, alles in E-Mails reinzuschreiben. Ich rate immer den Leuten zu mehr Mail-Disziplin. Wirklich geheime Sachen oder Beschimpfungen und solche Sachen haben keinen Platz in E-Mails. E-Mails können leicht verbreitet werden, E-Mails können von unzähligen Leuten gelesen werden, wenn sie nicht verschlüsselt sind. Und auch wenn sie verschlüsselt waren, kann sie jemand unverschlüsselt weiterschicken. Und das ist das große Problem. Ja. Einfaches Eindringen in solche Sachen, das Ausspähen ist einfach, das Social Engineering ist einfach. Also da macht man es den Kriminellen sehr leicht.
Ja, es wird noch viele Fragen geben. Aber
es wird noch viele Fragen.
Vielen herzlichen Dank für den Input. Ein kleiner Merksatz von mir für Ihren E-Mail-Verkehr lautet, jedes Schrifterl ist ein Gifterl, sonst vorsichtig. Ganz wissen die Herrschaften noch so. Mhm. Aber wir fangen an mit der Diskussion, wir bleiben bei der Schrift, wir wollen in die Sprache gehen. Wer mag das Eis brechen? Dort ist der Herr Benjamin mit dem Mikro. Ja. Wer hat die erste Frage? Sonst frage ich. Ich habe ganz viele Fragen. Gut, da bitte sehr.
Da gibt es schon was. Eine kleine Frage. Sie haben anfangs gesagt, bei dem Tor-Browser, dass da drei Router und dann wird erst diese Abfrage gestellt und es gibt keinen Weg, das zurückzuverfolgen. Ja. Aber ich muss ja auch die Antwort zurückkriegen. Also müssen die Router eine Information haben, um das auch wieder zum ursprünglichen Absender zurückzuverfolgen. Wie würde sonst die Antwort zu mir zurückkommen?
Die Antwort nimmt den gleichen Weg. Das gleiche Prinzip, mit dem es in die Richtung geht, geht es in Richtung zurück. Und
dann muss zumindest temporär irgendwo zwischengespeichert sein, wo kommt es her, auch wenn es jeweils nur der Nachbar ist.
Jeweils der Nachbar weiß es.
Mikro.
Jeweils der Nachbar weiß es auch auf dem Rückweg.
Behält sich diese Information temporär. Mhm. Und wenn die Antwort zurückfindet, wieso kann nicht auch eine Investigation dann dort eingreifen und denselben Weg wieder zurückfinden?
Ne, die Investigation, da geht es um IP-Adressen, ja, von Routern und von Endgeräten. Ja. Und der Weg zurück ist so wie der Weg dorthin. Es kennen sich immer nur die Nachbarn und es wird immer eine Verschlüsselungsschicht weggelöst von diesem Paket, das versendet wurde. Also die Router können den Inhalt des Pakets nicht lesen, sie wissen aber, an wen sie es weitersenden müssen. Aber der erste Router kennt den dritten nicht.
Darf ich da vielleicht...
Bitte lesen Sie mein Buch.
Aber es ist ein einfaches Prinzip an sich. Ja? Weil Sie haben ja gesagt, die Amerikaner sind damit 80% beteiligt an dem Backbone oder im Hintergrund. Ich habe gehört, dass ich mein Sohn da ein bisschen auskennt, hat er mir erzählt, dass verschiedene Verkaufsplattformen, zum Beispiel wo es um Drogen geht, Waffen oder sonst was, des Öfteren von den Geheimdiensten von der Polizei Rups genommen wurde. Also die Herrschaften, die das betrieben haben. Sobald die übertrieben haben, sozusagen Dinge anzubieten, die höchst illegal sind, hat man diese Marktplätze geschlossen. Also ich glaube schon, dass die hineinsehen.
Okay, kann ich Ihnen sagen. Also wie hat man diese Marktplätze gefunden? Oder die Inhaber der Marktplätze? Ich habe in meinem Buch beschrieben, einen, der heißt Berlusconi Market, das oben das Foto von Berlusconi, da kann man ziemlich alles kaufen, was möglich ist. Wobei ich behaupte, dass das, was am häufigsten gekauft wird, sind Instagram-Likes momentan. 1000 Instagram-Likes kosten $10 und da können Sie dann noch, teurer wird es, wenn Sie wollen, dass die Likes aus bestimmten Ländern kommen und dass es Frauen sind oder Männer, das kann man sich aussuchen. Aber das Kaufen von Likes und von solchen Sachen boomt total. Während der Kauf von Waffen auch möglich ist, Sie können auch zum Beispiel für 25.000 Euro den Mord an jemanden bestellen. Nur das Problem, das Sie haben, wenn Sie das tun, ja, Sie bezahlen über Bitcoin und Sie sagen, Sie geben den Mord an jemanden in Auftrag. Ja. Sind ja alle anonym, Sie wissen also nicht, wer es auf der anderen Seite
Vorauskasse heißt das.
Ne? Vorauskasse, aber Sie wissen trotzdem nicht, wer auf der anderen Seite sitzt. Und wenn das die Polizei ist auf der anderen Seite, ja, dann wird die Polizei möglicherweise in der Lage sein, irgendwann herauszufinden, wer Sie sind. Wenn Sie zum Beispiel systematisch Drogen versenden und bestimmte Postämter benutzen. Ja? Also alle diese Internetplattformen, von denen wir reden, sind eigentlich so hops genommen worden, dass die Polizei, die auch im Darknet ist mit ihren Spezialisten, irgendwann soziale Auffälligkeiten der Betreiber gefunden hat. beispielsweise Leute in der Mittelukraine, 18-Jährige, die plötzlich Millionäre geworden sind, die irgendwo mit Kreditkarten einkaufen und plötzlich Geld haben, das sie nicht haben sollten, und wo dann die Freundin erzählt, woher das Geld kommt. Ja. Aber es ist niemand entdeckt worden, also zu mir ist nicht bekannt, dass jemand über die Technologie entdeckt wurde.
Also Social Engineering auf der Seite der Kriminalitätsbekämpfer.
Genau, Social Engineering auf dieser Seite.
Ja. Ja, meine Drogen sind immer pünktlich gekommen, aber die Kalaschnikow wurde nie geliefert. Ja.
Zu den Drogen gibt es auch ein interessantes Thema. Es wird in Kürze von der GÖG ein Bericht herauskommen, das ist die Gesellschaft Österreichische Gesundheit, die zum Gesundheitsministerium kommt, über den Drogenhandel im Darknet. Ich habe darauf leider nicht eingehen können, weil er noch nicht fertig ist, der Bericht. Ja. Aber es dürfte so sein, dass die Qualität der Drogen besser ist, die aus dem Darknet geliefert wird. Also es ist an sich für die Drogenkonsumenten etwas Positives, weil die Überlebensrate steigt. Na ehrlich.
Fahr nicht fort, kauf im Haus.
Nein. Okay. Der Grund ist, muss ich nur sagen, der Grund ist, dass auf diesen Verkaufsplattformen ein Rating stattfindet von den Verkäufern.
Ja. Das ist ja.
Das heißt, Sie können auch den Drogenhändler bewerten, ob der ordentliche Drogen geliefert hat. Das passiert beim Straßenhandel nicht natürlich.
Genau. Also bitte, die Dame.
Genau, dahin, bitte. Ich möchte eigentlich anschließen an die Frage von dem Herrn zuvor. Sie sagten, 150 Geräte gibt es in Österreich. Also wenn ich nicht weiß, wenn ich die Nachbarn nicht kenne, wie weiß man dann, dass es 150 gibt in Österreich? Oder dass da 15.000 Menschen 10 bis 15.000 auch das nutzen. Wie weiß man das? Wie misst man das?
Also ich habe mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Es geht darum, diese ganze Infrastruktur für die Anonymisierung basiert auf Geräten, die man Tor-Router nennt. Ja? Und jeder kann so etwas betreiben. Sie können heute beschließen, ich möchte da irgendwie beitragen dazu, dass dieses Netzwerk funktioniert. Ich stelle zu Hause einen Server auf und installiere diese Software und dann wird auch über Ihren Server mit dieses Tor-Netzwerk dann gefahren. Ja? Und da gibt es in Österreich 150 solche Router.
Aber wie weiß man das, dass es die 150 gibt?
Es gibt eine zentrale Plattform vom Tor-Netzwerk, die diese Server anzeigt. Ja, aber niemand weiß, wo die stehen. Das sind okay. IP-Adressen irgendwo im Netz, die können hier im Keller sein. Mhm. Und zu den Endbenutzern, die werden auch über diese Tor-Matrix angezeigt. Und die 2 Millionen User weltweit, die kommen zustande, die Zahl, weil das sind die Upload- oder die Update-Requests, die Computer an das Tor-Netzwerk schicken pro Monat. Also es sind 2 Millionen. Und damit schätzt man, dass das 2 Millionen aktive Benutzer sind, weil die halt dann einmal im Monat sich melden und sagen, ich will ein Update vom Tor-Browser. Aber es ist nicht viel. Wir haben Milliarden an Internet-Usern. Ne?
Okay, gut, bitte sehr.
Immer wieder in Diskussionen über IT kommt ja auf, dass es eingebaute Lücken gibt in Programmen, also irgendwelche Geheimtüren, die natürlich die Geheimdienste und du selber nicht weißt und wo man eigentlich überall eindringen kann über diese Geheimtüren. Stimmt das oder ist das übertrieben?
Ja. Erstens stimmt das sicher. Also es gibt Länder, die sogar den Firmen vorschreiben, dass sie bestimmte Sicherheitstüren einbauen müssen. Die Russen tun das zum Beispiel. Also die Russen haben nur Messaging-Dienste zugelassen, bei denen es möglich ist, dass einer der staatlichen Geheimdienste, ich weiß jetzt nicht mal welcher das ist, die Nachrichten mitlesen kann. Und der Hintergrund ist die Gefahr, die im radikalen Islam gesehen wird, dort, wo man sagt, man muss mitlesen können. Ne? Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich viele, vor allem Hardwarehersteller, solche Hintertüren haben. Da wird eine chinesische Firma immer beschuldigt, dass sie das hätte, die das aber immer dementieren. Aber es ist oft viel einfacher. Sie müssen bedenken, nehmen wir den großen Hack auf die Deutsche Telekom, über den ich schreibe. Da sind 1,3 Millionen Router gleichzeitig abgeschaltet worden durch einen Hacker, der das quasi irrtümlich gemacht hat. Das war gar nicht vorsätzlich, weil die gleiche schadhafte Login-Prozedur hatten. Und in vielen Fällen, das ist bei uns allen so, machen wir uns keine Gedanken darüber, was für Router wir haben und welche Passwörter die haben. Ja? Da ist oft ein Standard-Passwort installiert, mit dem man sich einfach aus der Ferne in ihren Router verbinden kann und dann ist man in ihrem Netzwerk. Also das sind dann keine geheimen Türen, sondern offene Türen eigentlich, die Sie selbst schließen könnten, aber die Sie möglicherweise nicht geschlossen haben.
Es gibt immer wieder Diskussionen, wie weit hat Google hier Backdoors, wie weit haben große Internetanbieter, Plattformenanbieter Backdoors. Wissen Sie da was?
Also
für die NSA?
Ich glaube, dass die kommerziellen Anbieter sich hüten werden, solche Backdoors einzubauen, weil sie jemand finden könnte. Und der Schaden, der dann eintreten würde,
dass der Ruf wäre dann
ruiniert. Wäre furchtbar. Aber was es gibt, sind diese sogenannten Zero-Day-Exploits. Das sind Schwachstellen, die jemand findet und das jemandem verkauft, einem Geheimnis zum Beispiel. Und der weiß dann zum Beispiel, wie er bei ihnen eindringen kann. Also es gibt eine Art und Weise, wie man ein Mobiltelefon übernehmen kann. Das nennt sich Zero-Click-Attack. Ja? Das ist vor kurzem in den Medien gewesen. Da ging es um den ehemaligen Geheimnischef aus Israel, der angeblich von Iranern gehackt wurde, die von Russen diese Technologie bekommen haben. Ja? Und diese Technologie schaut so aus, diese Zero-Click-Attacks. Ja? Also üblicherweise ist es so, dass ein Trojaner installiert wird auf einem Telefon und der sendet dann irgendjemanden Informationen darüber, was sie machen oder welches WLAN-Passwort sie haben oder was auch immer. Ja? Bei einer Zero-Click-Attack machen sie gar nichts und der weiß trotzdem alles über ihr Telefon. Und diese Attacks funktionieren so, dass eine Message gesandt wird an das Telefon, die bestimmte Befehle enthält, die dazu führen, dass die Telefonsoftware, in diesem Fall war es ein iOS-Telefon, etwas macht, was sie nicht wissen und denen Informationen zurückschickt. Und da geht es um ganz wenige Sachen, die dann sofort korrigiert werden von den Herstellern, wenn sie aufkommen. Aber an diesem ersten Tag, wo das auftritt, oder eigentlich am nullten Tag, deswegen Zero-Day-Exploit, ja, passiert diese Attacke ganz gezielt gegen jemanden. Und natürlich haben moderne Systeme und moderne Betriebssysteme hunderttausende solche möglichen Stellen, an denen man etwas finden könnte.
Das heißt, der Hacker wird nicht vorstellig beim AMS.
Oder nur die häufig ganze, nicht.
Oder nur der Ehrliche.
Nur der Ehrliche.
Okay. Es gibt ja so White Hat Hacker.
Es gibt auch die White Hat Hacker. Ja. Also das sind die, mit denen ich arbeite, die ich auch einbinde in meine tägliche Beratungsarbeit. Das sind eben dann Leute, die mit ähnlichen Tools arbeiten wie die Black Hats, die bösen Hacker. Ja. Und wenn eine Firma kommt und sagt, wir möchten, dass sie herausfinden, ob wir Schwachstellen haben in unserem Netzwerk oder in unserer Software, dann versuchen die das auszuloten. Ja. Und das sind natürlich ganz, ganz gute, normale Nicht-Kriminelle.
Mhm. Songs. Okay, bitte.
Ja, ich wollte fragen, Sie haben ja gesagt, die Suchmaschinen greifen nicht im Darknet, aber wie erfolgt dort die Navigation? Wie finden die Anwender Informationen? Wie finden sozusagen Kunden und Anbieter zusammen, wenn es nicht über Suchmaschinen funktioniert?
Also es gibt auch Suchmaschinen im Darknet, 4 oder 5. Eine heißt Torch zum Beispiel. Nur das Problem ist, die finden nicht wirklich viel und deswegen gibt es im Darknet sogenannte Linklisten. Ja? Und in diesen Listen stehen die 10 wichtigsten Verkaufsplattformen, die 10 wichtigsten Handelsplattformen für Drogen, die 10 wichtigsten Plattformen für das und das. Und die werden monatlich gewartet. Aber die Suchmaschinen selbst sind sehr, schauen Sie sich das mal an, Sie werden sehen, das ist wie das Internet vor 15 Jahren.
Die Adresse findet dann sowieso im Open Web, im Clear Web.
Ne? Nein.
Nicht? Nein. Von der Suchmaschine.
Da brauche ich einen Link. Nein, die Suchmaschine hat die
Extension.
Die Suchmaschine hat die Extension.onion und solche Extension können Sie in einem normalen Webbrowser nicht aufrufen.
Ja, aufrufen eh nicht, aber das kann ich kopieren und dort einsetzen.
Hm? Aber es wird nicht funktionieren.
Muss ich sie händisch eintippen?
Also die Suchmaschine Torch, ja, die hat eine URL y5432.onion oder so. Ja. Und wenn Sie die in einem normalen Webbrowser eingeben, findet er nichts.
Nein, das weiß ich schon. Ja. Aber ich kann im normalen Webbrowser, werden ja diese URL verschiedentlich genannt.
Ja, dann können Sie es kopieren und dann im Tor-Browser eingeben.
Dann kann ich es im Tor-Browser eingeben. Genau. So bin ich zu meinen Drogen gekommen. Aber das noch tun.
So. Aber es ist wirklich so, dass sich Handeln von solchen Linklisten zu bestimmten Plattformen, und es ist auch sehr, sehr langsam, muss ich auch dazu sagen. Ja? Also das Darknet hat eine Geschwindigkeit ungefähr so doppelt des ISDN gefühlt. Ja? Also es ist wirklich langsam.
Sehr nervig.
Ja. Ja.
Bitte sehr.
Mein Name ist Günther. Ich habe gehört, es gibt Programme, die den Datenstrom analysieren und aufgrund Unregelmäßigkeiten im Datenstrom dann herausfinden, ob da jetzt kriminelle Handlungen passieren. Ist das richtig so oder ist das ineffizient? Können Sie dazu was sagen? Praktisch nicht die Daten selber analysieren, sondern diese Unregelmäßigkeiten in den Daten zwischen den einzelnen Servern.
Ich glaube, dass Sie da Berichte referenzieren, dass auf diesem Internetknoten in Frankfurt solche Abfragen gemacht werden. Und ich nehme an, das sind Abfragen, die vor allem auf Daten gemacht werden, die nicht verschlüsselt sind. Weil bei verschlüsselten Daten können Sie ja nichts sehen. Die sind ja, da müssten Sie den jeweiligen Schlüssel kennen. Was Sie schon machen können, ist, es gibt die sogenannte Deep Package Inspection. Das sind Tools, die herausfinden können, ob jemand das Tor-Netzwerk benutzt oder nicht. Oder ob jemand irgendein ähnliches Netzwerk benutzt oder nicht. Und Sie können möglicherweise dann sagen, wenn der das tut, kann es sein, dass er kriminelle Dinge macht. Aber es kann ja auch sein, dass er es nicht tut. Also wenn nicht verschlüsselt wird, ist es relativ einfach, nach Suchwörtern zu finden, falls Kriminelle dann auch solche Wörter verwenden in ihren Texten oder in ihren E-Mails.
Es scannt ja auch der amerikanische Geheimdienst, also wahrscheinlich
nehme ich an,
so ja. Den ganzen Traffic, der nicht unverschlüsselt ist, oder?
Nehme ich an, aber der Punkt ist halt, Sie müssen sich überlegen, wenn die das alles scannen, ja, dann haben die auch viele Ergebnisse. Wie viele Leute müssen die haben, um das auszuwerten?
Ja, sie bauen riesige Datenräume, riesige Serverfarmen, um das zu bearbeiten.
Ja, aber sie bringen trotzdem, irgendwann einmal muss es vermutlich ein Mensch dann machen. Und daran scheitert das, glaube ich,
oft. Die Analysten.
Ne? Ja, sie brauchen Analysten, die dann letztendlich sagen, oder die das dann verdichten.
Ja, ja.
Ja. Bei uns wäre das im BVD, Sie sehen ja alle den BVD-U-Ausschuss, die Leute, die dort immer vorgeladen werden, analysieren das alles. Ja. Uah. Ich habe auch den Herrn Polly interviewt übrigens, den ehemaligen Chef des BVD. Gibt es ein Interview mit ihm im Buch und habe ihn gefragt, ob in seinen Augen Österreich mehr Aufdeckung und Aufklärung benötigt. Er hat gemeint, solange der BVD-U-Ausschuss läuft, wo alles öffentlich gemacht wird, was die geheimen Leute, so Sachen bei uns sind, brauchen wir keinen Edward Snowden. Wir haben den U-Ausschuss. Ne?
Ja, genau. Also weg von diesen Horrorerzählungen, bitte, Sie sind.
Ich war ursprünglich der Meinung, dass das Internet ein loser Verbund sowie ein Firmennetzwerk von Rechnern ist. Habe dann aber gehört, und ich weiß jetzt gar nicht, ob es technisch so ist, dass um einen, oder jetzt wenn man es vom Hauscomputer aus betrachtet, ich brauche ja, um ins Internet zu kommen, einerseits einen Internet-Service-Provider, der mich ins Internet bringt, und ich hatte auch diesen Begriff gehört des Backbones. Also ähnlich wie einer großen Datenautobahn, die, jetzt nehmen wir mal Österreich her, durch Österreich führt, wäre die Frage, kann man diesen Backbone nicht quasi überwachen wie eine Autobahn, die Westautobahn, wo es nur eine einzige Auffahrt gibt, aber im Land Österreich alle die Gemeindenstraßen schwer alkoholisiert benutzen. Bei diesem einen Knotenpunkt stelle ich aber die Polizei hin, das heißt, ich kann das überwachen. Und B hat mich etwas nervös gemacht, wie ich bei meinem Router ein Problem gehabt habe. Und mit dem Internet-Service-Provider telefoniert habe, der also problemlos in meinen Router reinkommen ist und Einstellungen umstellen hat können, booten können, also meine Portweiterleitungen angeschaut hat, wo ich ganz überrascht war, dass das von außen möglich ist. Und wenn es der Internet-Service-Provider kann, dann kann es bei anderen wahrscheinlich auch noch.
Mhm. Ja, das habe ich früher auch angesprochen, dass das Konfigurationsmanagement der Router, das ich für sehr wichtig erachte, also, dass man auf jeden Fall dort die Maintenance-Passwörter ändert, wenn man nicht will, dass die, der Internet, also dass der Provider das fernwarten kann. Oder dass man zumindest die Administrator-Passwörter ändert am Router, weil sonst kann jeder andere auch einsteigen dort. Ja. Aber zu Ihrem Backbone. Ja. Es ist in der Tat so, dass es einen weltweiten Internet-Backbone gibt und dass es auch weltweite Services gibt, die wir alle jeden Tag verwenden, zum Beispiel das DNS-Service. Ja. Also ein Service, das übersetzt, wenn Sie einen Domain-Name angeben, zum Beispiel also www.telekabel.at, übersetzt dieses Domain-Name-Service das in eine IP-Adresse. Und das ist ein weltweiter Service. Wenn diese weltweiten Server nicht zur Verfügung stehen, funktioniert das nicht. Dann können Sie das nicht aufrufen. Und eines der Probleme ist natürlich, dass das Internet total in der Hand der Amerikaner ist. Also wenn dort etwas passiert, wenn in deren Systemen etwas passiert, fällt das Internet aus. Und deswegen gibt es Staaten, die inzwischen daran denken, eigene Backbones aufzubauen, die nicht an diesem Internet dranhängen, die zwar dieselbe Technologie benutzen, aber die nicht am Internet dranhängen. Also ein Staat, den Sie kennen, ist, der das tut, ist Nordkorea. Da gibt es auch die Russen, die das gemacht haben. Aber was mir erst kürzlich bewusst wurde, war, dass in der Schweiz beispielsweise das Militär eine eigene Infrastruktur hat dafür. Einen eigenen Internet-Backbone, den Sie im Fall eines Cyberwars zum Beispiel, wenn das normale Internet nicht funktioniert, verwenden können, um ihre Kommunikation weiterführen zu können. Aber in unserer Informationsgesellschaft, wo das Internet so wichtig geworden ist und die am Internet hängenden Dienste, ja, vor allem im Zeitalter von Industrie 4.0, von Internet of Things, sollte man sich auch darüber Gedanken machen, und da ist Ihre Frage, glaube ich, sehr wichtig, wer betreibt den Internet-Backbone, den wir alle benutzen? Und wie sicher ist das eigentlich?
Ja, ja. Ja. Bitte sehr.
Ja, meine Frage ist Bitcoin-Benutzung und Darknet. Das ist ein sehr wichtiges Thema, glaube ich.
Ja.
Ist es möglich, dass wir wissen, wer benutzt das, oder als, meine ich, als gesetzlich?
Ja.
Kann man das tragen?
Zu Kryptowährungen gibt es auch einen Spezialisten, den ich interviewt habe im Buch. Das ist der Herr Tertinek von der Firma Coinfinity. Das ist eine Firma aus Österreich, aus Graz, die mit Bitcoins handelt und die auch eine sogenannte Coin Wallet entwickelt hat. Das ist eine, ein Scheckkarten-großes Device, wo man seine Bitcoins quasi sicher speichern kann. Ja. Ich glaube, es ist so mit den Kryptowährungen wie mit dem normalen Geld. Sie können auch mit Bargeld kriminelle Dinge machen oder nicht kriminelle Dinge machen. Es ist jedem Einzelnen überlassen, wie er mit Kryptowährungen umgeht. Das ist nicht per se etwas Ungesetzliches. Ja. Natürlich werden im Darknet für Zahlungen, die in der Anonymität passieren, solche Währungen eingesetzt. Nicht nur Bitcoin, auch andere. Es gibt inzwischen über 1000 Kryptowährungen. Und viele von diesen Währungen sind nur geschaffen worden, um irgendwie die ganz große Abzocke an den Tag zu legen. Und da haben Leute ihr ganzes Geld verloren. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie sich an diesen Skandal in Österreich erinnern, den es letztes Jahr gab, wo eine Firma Bitcoins billiger verkauft hat, als sie an der Börse gehandelt werden. Und dann ist man draufgekommen, dass die eigentlich mit dem Geld, das sie eingesammelt haben, überhaupt nichts gekauft haben, sondern sie haben es einfach veruntreut. So, das kann auch passieren, ne? Kryptowährungen sind ein ganz wichtiges, neues Metier geworden und die lassen sich nicht rückentschlüsseln, aber sie können natürlich bei Leuten auch dann wieder sehen, dass sie zu viel Geld gekommen sind, wenn sie versuchen, das in echtes Geld umzutauschen.
Jetzt erlaube ich mir eine Frage kurz, weil ich dafür noch keine gute Erklärung gefunden habe. Was ist eine Blockchain? Und wozu dient sie? Okay. Hängt er mit den Kryptowährungen zusammen?
Ja. Die Kryptowährungen basieren ja auf Blockchains, die meisten von ihnen zumindest. Und eine Blockchain ist eine verschlüsselte Abbildung von Transaktionen, wo die Transaktionen die jeweilige Nachbartransaktion kennen. Deswegen heißt es Blockchain.
Okay.
Ja. Und das wird in einer bestimmten Art und Weise in einem technischen Verfahren gemacht, das sehr gescheit ist. Und ich glaube auch, dass die Blockchain-Technologie eigentlich das wirklich große Asset der Kryptowährungen ist. Also mit der können Sie viel mehr machen als nur Kryptowährungen. Sie können auch andere Dinge, wie Grundbuchinformationen zum Beispiel, auf diese Art und Weise abspeichern. Aber da geht es eigentlich darum...
Das heißt, es ist eine verschlüsselte Speichertechnologie?
Von Transaktionen.
Von Transaktionen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt meine Drogen kaufe... Dann kann ich das verschlüsselt sozusagen speichern.
Sie könnten die Transaktion, wenn Sie es mit der Bitcoin tun, wird verschlüsselt gespeichert dafür.
Ja. Mhm. Naja, das ist ja was, ne?
Ja.
Ja, bitte.
Vielleicht darf ich dazu auch kurz was sagen. Die Problematik bei Blockchain und Kryptowährung ist die, dass Bitcoin zum Beispiel anonym ist. Ich muss mich nirgends authentifizieren. Kryptowährungen, die kommen werden in Zukunft, werden das so handhaben, dass sie ein Benutzer, wenn er einen Coin kauft zum Beispiel, sie identifizieren muss, beziehungsweise Reisepass und alles hinterlegen muss. Damit alles offengelegt ist und auch staatliche Institutionen darauf zugreifen können. Das ist bei Bitcoin zum Beispiel nicht der Fall. Warum wird es so viel verwendet für nicht autorisierte Käufe?
Ja. Aber Sie müssen halt auch bedenken, dass die Dimension der Kryptowährungen eigentlich nicht besonders groß ist. Ich glaube, dass Bitcoin eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden Euro hat derzeit. Und Österreich hat ein BIP von 400. Also ist ein Achtel vom BIP von Österreich. Die weltweite Bitcoin-Kapitalisierung. Und Bitcoin ist bei weitem die wertvollste Währung. Also das ist eigentlich jetzt viele Jahre nach der Einführung noch immer ein relativ kleines Phänomen geblieben. Weil das Problem, das Sie natürlich haben, ist mit den Kryptowährungen, dass Sie es in den meisten Fällen, wenn dort viel Geld drin ist, nicht zurückwechseln können, weil ihnen das niemand umtauscht in Euro oder in Dollar oder was auch immer.
Sie werden nicht gehört im weltweiten Web, wenn Sie kein Mikro nehmen.
Entschuldigung. Problematik ist auch die, dass die ganzen Coins oder viele Coins an den Bitcoin dranhängen. Im Endeffekt, wenn der steigt, steigen die anderen Coins mit. Wenn er fällt, fallen alle anderen Coins.
Ja.
Das sind die sogenannten Altcoins, die hängen auf dem Bitcoin drauf. Neuere Coins gehen nicht mehr den Weg vom Bitcoin, die ja, reagieren da viel gelassener auf irgendwelche Schwankungen.
Aber es gibt zum Beispiel hier in der Nähe ein Unternehmen, das die sogenannte Green Coin herstellt. Mhm. Ich glaube, die sind in Weidhofen an der IPS. Und die Green Coin basiert auf dem Prinzip, dass sie eine Bitcoin ist, die mit grünem Strom erzeugt wurde. Das ist ein sehr interessantes Unternehmen, wenn Sie da investieren wollen. Also ich kann nur sagen, es gibt ganz viele Varianten inzwischen davon, da muss man sich im Detail wirklich anschauen, was ist das? Wozu ist es gemacht worden? Wer steht dahinter? Was hat das für Marktkapitalisierung? Das ist teilweise sehr schwierig zu durchschauen, auch technisch, ja, was wirklich dahinter steht. Bei der Bitcoin weiß man es inzwischen relativ gut.
Okay. Ihre Fragen bitte. Da gibt es noch eine und ich möchte Sie gern fragen, schauen wir uns mal die große Computerkriminalität an. Ja. Erpressung von Firmen, groß angelegte Geschichten, die gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ja. Haben Sie da für uns Beispiel oder haben Sie für uns eine Strategie, wie sowas funktioniert?
Ja, ich habe im Buch einen Fall, der nicht wirklich an die Öffentlichkeit gekommen ist. Da geht es nicht um eine Firma, sondern um eine sehr große Organisation, nämlich die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Die ist vergleichbar mit unserer Außenwirtschaftsorganisation, der Bundeswirtschaftskammer, hat 160 Standorte weltweit. Und denen ist Folgendes passiert. Da hat ein Mitarbeiter, in der Ukraine übrigens, ein privates Telefon benutzt, um sich mit dem Netzwerk der Kammer zu verbinden. Und das hat jemand ausgespäht, der hat einen Trojaner installiert auf seinem Android-Telefon, der hatte keinen Virenscanner am Telefon, das hat man lange nicht gefunden. Auf diesem Weg ist man an das Internetpasswort gelangt, mit dem der sich in sein WLAN einloggt und auch an das Passwort, mit dem er sich in seinen Computer einloggt. Die Datendiebe sind irgendwann physisch vorgefahren vor seinem Büro, haben an einem Sonntag ein halbes Jahr, bevor es veröffentlicht wurde, alle Daten gestohlen, haben das redaktionell bearbeitet und dann, ich glaube, Neujahr 2014 aufs Internet gestellt. Alle seine Daten. Das waren vertrauliche Korrespondenz aus mehreren Staaten, geheime Briefe, was auch immer. Und der hatte das Problem, dass er gesagt hat, bei 99% der Sachen, die veröffentlicht wurden, das war wirklich auf seinem Computer, aber ein paar waren dort nicht drauf. Und das ist zum Beispiel ein riesiges Problem, das man hat, in so einem Fall, bei so einem Datenleck, zu beweisen, wenn etwas wirklich Problematisches dann veröffentlicht wird, dass man es nicht hatte. Weil wer glaubt einem? Und in diesem Fall war das eine besonders interessante Fragestellung für mich mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer, weil die propagieren eigentlich, dass ihre Mitgliedsunternehmen im Falle von großen Cyberangriffen sehr gezielt auch öffentlich damit umgehen sollten und sagen sollten, ja, wir sind angegriffen worden, es kann jedem passieren, aber wir haben folgende Maßnahmen getätigt, um die Dinge in den Griff zu bekommen. Die haben selbst aber an der Stelle bis heute kein wirkliches Statement dazu abgegeben, nur dass sie nichts sagen wollen dazu. Okay. Und das Problem ist bei vielen großen Firmen die Angst vor dem Reputationsverlust. Ich glaube persönlich umgekehrt, dass es sehr wichtig ist, diese Sachen sehr, sehr schnell zuzugeben und ganz im Gegenteil zu betonen, dass es wirklich jedem passieren kann. Und das sind einfach Straftaten, die auf der anderen Seite stehen und Verbrecher, denen das Handwerk gelegt werden muss. Die Dunkelziffer ist enorm an der Stelle. Und ich habe zum Beispiel gesprochen mit Erwin Hammeseder, dem Präsidenten des Kuratoriums Sicheres Österreich, über dieses Problem der großen Dunkelziffer. Der sagt, dass auch nicht einmal an die Behörden vieles weitergemeldet wird. An die Öffentlichkeit sowieso schon nicht, aber auch an die Behörden nicht. Weil man Angst hat davor, dass dann andere plötzlich wissen, was bei einem los ist und wie es dazu gekommen ist und weil natürlich auch häufig Versäumnisse da sind. Aber okay. Es ist wie bei normalen Krankheiten. Sie können alle krank werden, aber sie können sich schützen davor. Sie können eine Haube tragen, wenn es kalt ist draußen und so weiter. So ist es mit dem Internet. Ja. Wir müssen einfach damit leben, dass wir alle sehr, sehr viel angreifbarer geworden sind in der Informationsgesellschaft, als wir es vorher waren.
Bitte. Noch eine Anmerkung bzw. Frage zu der Abhängigkeit von den Amerikanern, die Technologie betreffen. Sie haben ja gesagt, wenn die DNS-Server abdrehen, steht quasi das Internet still. Und ich frage mich bei den ganzen Navigationssystemen, die hängen ja alle an dem GPS, also ein Netzwerk von Satelliten, das von Amerikanern betrieben wird. Wenn die Sender abschalten auf den Netzwerken, stehen alle Navigationssysteme, nicht nur in Autos, auf Schiffen, Flugzeugen und so weiter. Ist das nicht ein enormes Risiko?
Ja, aber natürlich sind die Amerikaner halt sehr, sehr präsent weltweit. Die Amerikaner haben fast 1000 Militärbasen weltweit. Ja. Das ist auch eine unglaublich große Zahl, finde ich. Aber sie sind auch die Good Guys, die uns die Infrastruktur für viele Dinge zur Verfügung stellen. Ich weiß, es gibt immer viel Kritik an den Amerikanern, gerade jetzt durch die neue Präsidentschaft ist die wieder stärker geworden. Nur, wenn man sich den IT-Bereich anschaut, ja, es gibt eigentlich in Europa nur eine wirklich große Firma, die maßgeblich am Weltmarkt mitspielt. Das ist SAP. Und es gibt sonst keine wirklich großen Player mehr in unseren Breiten. Das ist wirklich so. Alles, was wir verwenden, kommt aus den USA.
Apple, IBM. GPS allerdings hat schon Konkurrenten, Galileo-System in Europa und es gibt auch ein russisches System. Ja, eben. Ja, Galileo ist fertig. Ist für viel noch zwei Satelliten bei Galileo und funktioniert schon. Ne?
Ja. Sicher nicht. Sicher nicht. Aber ich verweise auf andere Themen, zum Beispiel die Franzosen wollten eine Suchmaschine für die EU entwickeln. Ja? Eingeschlafen, das Projekt. Ja,
absolut. Ja. Das ist richtig. So, bitte.
Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Computerviren, Ransomware, wie Sie zuerst angesprochen haben. Ich schätze mal, bei Firmen, Rechnern, wenn Ransomware sich breit macht, ist das eher nicht so ein Problem, wenn man ein Backup hat und zurücksichern kann. Wie soll man vorgehen, wenn man zu Hause zum Beispiel so eine Ransomware sich einfängt, die verschlüsselt die ganzen Daten auf meinem Rechner und ich habe kein Backup?
Soll ich
zahlen oder nicht?
Können Sie die Frage übersetzen, sodass wir es alle verstehen?
Okay, also Ransomware ist eine Schadsoftware, die installiert wird, ohne dass Sie es gleich bemerken. Die verschlüsselt Ihren Computer und zeigt dann irgendwann einmal eine Nachricht an, wo sie sagt, zahlen Sie $100, $200, $1,000, dann können Sie weiterarbeiten und sonst geht's halt nicht mehr. So, das ist tatsächlich ein riesiges Problem für Privatanwender. Ich meine, bei meinen Sicherheitstipps, über die ich heute noch reden möchte, ist natürlich ein ganz großes Thema das Backup, das jeder von uns hat. Und zwar nicht nur eines, sondern viele, weil bei der Ransomware kann es Ihnen ja passieren, dass Sie täglich ein Backup machen und Sie haben nur 5 Tage und in diesen 5 Tagen wird verschlüsselt die immer mehr. Und ihr erstes Backup kann schon mit betroffen sein natürlich. Ja. Also Sie sollten auch ältere Backups aufbewahren. Aber ich kann nur sagen, im Zeitalter der Terabytes, die verfügbar sind auf externen Festplatten, sollte es für jeden möglich sein, einfach Backups zu machen. Es gibt auch eine Initiative von Europol gegen Ransomware, die ich Ihnen sehr empfehlen kann, weil dort auch die jeweils aktuell verfügbaren quasi Gegenmaßnahmen veröffentlicht werden. Und die sind sehr, sehr aktuell. Also es kann sein, vor allem bei Privatanwendern ist es häufig so, dass die von relativ alter Ransomware betroffen sind, für die es schon ein Gegengift gibt, ein digitales Gegengift, mit der sie dann ihren Computer wieder entschlüsseln können. Die Ransomware-Sache wird deshalb immer problematischer, weil immer mehr kleinere Firmen betroffen sind und weil auch viele kleinere Firmen wirklich bezahlen. Also die leben eigentlich nicht von den Großen, sondern eher von den Kleinen, weil die Großen steigen über ihre ausgeklügelten Backup-Strategien zurück auf den Tag zuvor und machen weiter, während kleinere Firmen einzahlen. Und sobald sie dort einmal einzahlen, will der mehr natürlich.
Gut, bitte sehr.
Darf ich noch mal fragen zu diesem Backbone Network? Habe ich das richtig verstanden? Wenn der Translator umschaltet, seine Dienste nicht mehr anbietet, dann kann ich praktisch nicht mehr kommunizieren im Netz. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wenn bestimmte zentrale Funktionalitäten des Internets nicht mehr verfügbar sind, wie zum Beispiel die Domain-Name-Services,
ja.
Dann finden Sie Ihre Adressaten nicht mehr.
Ja, gibt es da viele Anbieter von diesen Translator?
Nein, das ist eine Organisation, die das betreibt, eine NGO, die das international betreibt, die schon in mehreren Ländern sitzt, aber eigentlich in den USA hauptsächlich domiziliert ist. Und wenn die zum Beispiel angegriffen werden oder aus irgendwelchen Gründen auch immer das System abschalten müssen oder abschalten, dann können sie niemand mehr erreichen.
Beunruhigt mich.
Ja, aber das ist so, wie wenn ihr Mobilfunkprovider nicht mehr funktioniert und sie können eine Nummer wählen, aber auf die Gegenseite ist nicht erreichbar. Ja.
Bitte.
Meine Frage ist zum sogenannten Bundestrojaner.
Ja.
Wie lange wird Kaspersky brauchen, um den herauszufinden?
Also erstens, ich habe mit dem Dr. Andexinger vom Innenministerium gesprochen, der im Kabinett des Herrn Bundesministers für Sicherheitsforschung zuständig ist, wie es eigentlich ausschaut mit dem Bundestrojaner, ob der schon fertig ist. Und mein Eindruck ist, wir haben das Gesetz noch nicht. Ich glaube, es ist noch nicht wirklich durch den Nationalrat. Und B, wir haben den Trojaner noch nicht. Und wenn, dann wird der Sicherheit in Österreich geschrieben werden.
Haben nicht die Deutschen schon einen?
Jedenfalls die Deutschen, ja, und die Deutschen, natürlich ja, haben sie und auch eine gesetzliche Regelung dafür. Okay. Ja. Es gibt rund um diese, für die das Thema nicht so kennen, es ist so. Stellen Sie sich vor, Sie bewegen sich im Darknet und jemand weiß trotzdem, was Sie machen, dann ist das wahrscheinlich jemand, der Kontrolle über Ihren Rechner hat, ja. Und der Bundestrojaner, von dem wir reden, ist eine staatliche Software, die quasi am Anfang, beim Start Ihres Rechners, eingeschaltet wird und die danach alles weiß, was Sie machen, inklusive aller möglichen Dinge, die Sie im Darknet machen, weil Sie rufen ja dann ein Programm auf und diese Software loggt alles mit. Oder es kann sogar jemand auf der anderen Seite in einem Geheimnis zum Beispiel zuschauen, was sie machen. Ja? Das macht der Bundestrojaner. Und es gibt Staaten, die den Einsatz einer solchen Software, einer solchen Fernübertragungssoftware bereits zulassen. Und Deutschland ist so ein Staat. Und ich glaube auch, dass es in speziellen Fällen unbedingt notwendig sein wird, solche Systeme zu haben. Denken Sie nur an, weiß nicht, terroristische Netzwerke, die über eine...
Geschütze zum Beispiel, ne?
Die nicht, aber es gibt sicher auch terroristische Netzwerke, die Digitalisierung dazu benutzen, um schlimme Angriffe gegen die Menschheit vorzubereiten. Und es muss die Möglichkeit geben, dass der Staat in bestimmten Bereichen auch in solche Sachen eingreifen kann.
So wie es ja einen richterlichen Befund bedarf, oder?
Es bedarf. Muss
ein Richter zu sein, genauso wie bei der UHAF.
Genau wie bei der UHAF.
Der Bundestrojaner auch von einem Richter abgesegnet werden.
Wie bei der Hausdurchsuchung, ja. Wie bei der UHAF. Es muss natürlich ein Richter absegnen. Ja. Das ist ganz wichtig an der Stelle, ja.
Sie werden nicht gehört werden ohne Mikrofon.
Nein, meine Frage war ja, ob man sich nicht technisch schützen kann gegen den Bundestrojaner.
Gar nicht.
Ich kann mir ja gegen andere Viren auch schützen.
Ja, aber der Bundestrojaner wird dann zustande kommen in einer Kooperation mit den Herstellern ihres Betriebssystems. Mhm. Sie wissen gar nicht, dass der bei Ihnen eingespielt wird.
Okay, so.
So sollte es sein.
Ja. Weitere Fragen? Sonst frage ich noch kurz was, da hinten haben wir noch einen. Autos, kein halbwegs mitreißender Kriminalroman, kommt mittlerweile ohne dieses Bedrohungsszenario aus, dass Hacker das moderne Auto übernehmen. Ja. Steuern, Bremsen, Lenken, Tod und Verdammnis. Was ist da dran?
Also ich glaube, dass da viel möglich sein wird. Das Carjacking ist sicher ein problematisches Szenario, aber es geht ja auch darum, dass es schon Vorfälle gab, wo einfach zum Beispiel die Schlüssel kopiert wurden von Tesla-Autos, die dann ihre Sicherheitssysteme ändern mussten. Tesla hat auch eine Wegfahrsperre jetzt wieder eingeführt, eine manuelle, ja, die vorher nicht da war. Das wurde jetzt eingebaut in das Lenkrad beim Tesla. Bei allen Devices, die im Internet of Things hängen, und ein Auto ist dann einfach irgendein Device, das da dran hängt, ja, wird es Versuche geben, diese zu übernehmen.
Mhm. Bitte? Bei dem Fall, den Sie vorher geschildert haben, wo über das Handy eines Mitarbeiters eingedrungen wurde, das führt mich zur Frage, sollte man am Handy auch einen Virenscanner haben? Vielleicht ist das naiv, aber
unbedingt.
Viele haben keins, ich habe keins. Ist das auch bei Android-Handys?
Ich würde allen empfehlen, gerade bei Android-Handys einen Virenscanner zu haben. Es ist noch immer so, dass die viel mehr Viren natürlich auf den Android-Telefonen existieren als auf den Apple-Telefonen, obwohl es da auch schon welche gibt. Aber Sie können den McAfee-Scanner zum Beispiel installieren. Ich glaube, der ist fast, wenn er nicht gratis ist, sogar für Android. Und da wird Schadsoftware relativ gut erkannt.
Na, das ist gut zu wissen, weil am PC hat quasi jeder einen Virenscanner, aber am Handy vermute ich die wenigsten.
Ich sage gleich mal Sicherheitstipps, ja?
Ein paar. Ja, bitte.
So. Also eines war Backups, darüber haben wir geredet. Dann Scanner gegen Schadsoftware haben wir gerade besprochen. Verschlüsselung. Verwenden Sie Verschlüsselung, wenn Sie können, wenn Sie wollen. Verwenden Sie HTTPS für Webseiten. Und wenn Sie wirklich sichere Mails schreiben wollen, versuchen Sie auch mit Ihrem Gegenüber das in einer Weise zu tun, dass Sie die Mails verschlüsseln. Sie können auch etwas verwenden aus dem Darknet. Da gibt es auch sinnvolle Anwendungen, die natürlich auch gratis sind. Eine heißt zum Beispiel Onion Share. Und Onion Share ist was ganz Einfaches. Onion Share rufen Sie in einem Tor-Browser auf, dann spielen Sie dort eine bestimmte Datei hinein oder ein Verzeichnis und schicken diesen Link dem, der auf der anderen Seite das bekommen möchte. Und der ruft es dort auf, das ist eine Dropbox im Darknet, Onion Share. Eine ganz einfache Weise, verschlüsselte Dateien zu übertragen. Gratis noch dazu, ohne Größenlimit. Also, dazu würde ich jetzt sehr, sehr stark raten, zu verschlüsseln. Ja. Dann, verwenden Sie nach Möglichkeit ein sicheres Mailsystem, ja? Auch wenn Sie privat arbeiten. Ich weiß nicht, welche Mailsysteme Sie verwenden, aber Sie können ja nachschauen, ob Ihre E-Mail-Adresse schon gehackt wurde. Es gibt Anbieter, die das machen, zum Beispiel das Hasso-Platter-Institut, HPI heißen die. Die haben eine Möglichkeit, dass sie überprüfen, ob ihre E-Mail-Adresse in irgendeinem Hack drinnen war. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Vor kurzem hat mich angerufen, der Präsident einer großen Kammer aus Österreich, spät am Abend, Sonntag, das kannst du dir nicht vorstellen, was passiert ist. Ich habe ein E-Mail bekommen, jemand hat mein Passwort entschlüsselt und hat mir geschrieben, wenn ich nicht $1,000 zahle, dann wird er alle möglichen Sachen veröffentlichen, die im Internet gesucht habe und illegale Pornografie, alles mögliche. Ja? Und tatsächlich, er hat das Passwort mitgesandt, es war sein Passwort, ja. So, er hat erstens mal überall das gleiche Passwort verwendet, was ich eh vermutet habe, ja. Name seiner Frau und dann Geburtsdatum, ja. Ja. Und zweitens hat das nie geändert, ja. Und was ist passiert, ja? Der war drinnen, ich habe dann nachgeschaut in dem Identity Checker vom Hasso-Platter-Institut. Da gibt man einfach die E-Mail-Adresse an und diese Website schickt Ihnen auf Ihre E-Mail-Adresse zurück, ob Sie Teil eines Hacks waren. Und der war Teil von einem LinkedIn-Hack. Da wurden einmal 1 Milliarde Daten gestohlen von irgendjemandem im Darknet verkauft. Und verkauft wird dann die E-Mail-Adresse und das Passwort. Und wenn das Passwort nur sehr kurz ist, kann das relativ einfach technisch rückwärts entschlüsselt werden. Und dann können Sie es dem schicken, weil seine E-Mail-Adresse haben Sie ja, und schreiben ihm, ich weiß jetzt Ihr Passwort und wir haben Zugriff auf Ihre Systeme und so weiter. Und viele zahlen dann. Also nie zahlen, bitte. Passwort ändern und schauen, ob Sie in einem Hack drinnen waren. Dann Passwortmanagement. Ja. Wirklich, jeder sollte sich überlegen, bessere Passwörter zu haben und unterschiedliche zu haben. Man kann sich das allerdings natürlich nicht mehr merken. Und ich rate allen dazu, einen Passwortmanager zu verwenden. Also ich verwende etwas, das heißt M-Secure, ohne dass ich Werbung machen möchte dafür. Das ist ganz einfach. Das funktioniert am Telefon. Ich kann es nicht herzeigen, weil Sie sehen es ja nicht, am iPhone, am Android-Phone, am Computer und die synchronisieren sich untereinander, wird mit Fingerabdruck oder mit einem Passwort auch wieder aufgerufen und dort können Sie alle Ihre Passwörter speichern, all Ihre Login-Daten, Kreditkartendaten und so weiter. Es wird verschlüsselt gespeichert. Irgendwann einmal gibt es so viele Passwörter und PIN-Codes, dass man sich die nicht mehr merken kann. Außer man ändert sie alle auf eines ab und das ist halt sehr gefährlich und das tun aber nach wie vor viele. Das Zweite, was die Passwörter betrifft.
Bitte. Was ist, wenn dieses M-Secure gehackt wird?
Also M-Secure veröffentlicht laufend Maßnahmen. Es gibt 10 vergleichbare Anbieter. Ja. Wie Sie glauben, dass Sie nicht gehackt werden. Und was Sie ja machen können, Sie können in das M-Secure ja das Passwort zum Beispiel nicht ganz reinschreiben.
Heißt?
Sie schreiben es rein und die letzte Stelle zum Beispiel schreiben Sie nie dorthin. Und wenn es gehackt wird, dann hat er trotzdem nicht der Passwort und Sie wissen halt eine Stelle von dem Passwort.
Ah, okay.
Also so etwas, wissen Sie?
Ja, das wird doch schon schwierig. Ja. Zunehmend, Leute. Wissen Sie, ich habe schon mein Fahrradzahlenschloss auf ein Schlüsselsystem umgestellt, weil ich mir das nicht mehr merken will. Aber so ist halt die moderne Welt. Bitte, es gibt noch Fragen.
Ich muss noch was sagen dazu.
Two-Factor-Authentification.
Zwei-Faktor-Authentifizierung. Abgesehen von den Passwörtern, ja. Das Allerwichtigste ist, bei allen Systemen, die das unterstützen, verwenden Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie kennen es alle vom E-Banking. Beim E-Banking loggen Sie sich ein und wenn Sie eine Transaktion machen, müssen Sie aber meistens einen PIN-Code eingeben oder was auch immer. Diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung bieten ganz viele Systeme an und die macht das viel, viel sicherer, das Leben mit den Systemen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre persönlichen Daten im Internet angeben. Wenn Sie Reisepasskopien irgendwo angeben. Solche Dinge, die sind sehr, sehr schwer wegzubekommen, wenn Sie in der Hand von Betrügern sind, weil da müssen Sie Ihren Pass ändern. Überhaupt, wenn es wirklich ganz persönliche Daten sind, müssen Sie sich ganz, ganz sicher sein, dass die andere Seite vertrauenswürdig ist. Laufende Updates und ganz wichtig auch, ja, USB-Sticks. Bitte verwenden Sie nicht USB-Sticks, die Sie nicht kennen. Eines der Haupteinfallstore, gerade in Unternehmen für Viren, sind USB-Sticks und Geschenke. Ich erzähle eine Geschichte aus der Schweiz. Ein hochrangiger Schweizer General hat in seine Stadtwohnung Post bekommen von Amazon. Mehrere Pakete wurden bei seiner Nachbarin hinterlegt, während er zu Hause war. Er schaut sich das an, denkt sich, ich habe das nicht bestellt und schickt das zurück, ruft die Nummer an, die dort angegeben ist. Und die sagen, ja, war ein Irrtum, sorry, und schicken ihm 2 Wochen später einen Brief. In diesem Brief steht drinnen, Herr General X, es tut uns leid, dass wir Ihnen diese Pakete geschickt haben, es war ein Irrtum. Als Geschenk erhalten Sie von uns einen USB-Stick, wo hinten so ein Ventilator angebracht ist. Ja? Und er schenkt das seiner Assistentin. Es war gerade ein heißer Sommer, die steckt das in den Computer rein im Bundesamt für Verteidigung in der Schweiz. Und schon haben die Hacker einen Trojaner installiert. Ja? Also das ist auch, USB-Sticks sind ein Einfallstor für alles Mögliche. Und es gibt Untersuchungen, wie viele Leute, wenn in der Firma am Boden ein USB-Stick liegt, den aufheben und sofort in den Computer stecken. Sie können nicht wissen, wie schnell es geht, dass jemand dann ihre Systeme übernimmt. Und letztes Thema zu den Sicherheitstipps noch. Es gibt inzwischen sehr gute Cyber-Insurance-Produkte. Also ich habe hier im Buch eines beschrieben, das von der Generali ist. Das ist ein Add-on zur Haushaltsversicherung. Und das ist vielleicht auch zu Ihrer Frage von früher, was macht der Private, wenn er eine Ransomware-Attacke hat. Ja? Da ist es so, dass beispielsweise die Generali-Versicherung dann eine Hotline hat, die Sie anrufen können. Und der hilft Ihnen, der berät Sie und sagt, Sie können das machen, Sie können das machen. Also es gibt in meinen Augen immer mehr interessante Produkte, auch für Private, für Firmen sowieso. Und das Gute ist auch bei diesen Cyber-Insurance-Produkten, damit sie versicherbar werden, müssen sie denen auch beschreiben, was sie haben und welche Versionen von Programmen sie installiert haben. Und das führt häufig erstmals dazu, dass man sich überlegt, was alles herumsteht.
Danke für diese Tipps. Bitte.
Die Firmen oder manche Institutionen empfehlen immer wieder, dass man sagt, Passwort merken. Wie stehen Sie dazu?
Passwort merken?
Ja. Man wird immer aufgefordert, Passwort merken, dass sich der Computer das merkt, dass man beim Wiedereinstieg sozusagen nicht alles eingeben muss. Mhm. Wie stehen Sie dazu?
Das halte ich für sicherheitsmäßig natürlich nicht sehr gut, weil erstens, wenn Sie das aktivieren, dann ist eine Funktionalität aktiviert, dass sogenannte Cookies erlaubt sind in Ihrem Webbrowser. Und für Private mag das häufig keine Konsequenzen haben, weil ein Unternehmen... Es ist eher unverantwortlich, es zu tun.
Aber kommt man nur aus heute ohne Cookies? Jede Webseite fragt, ist euch eh klar, was ihr da macht? Cookies, jeder drückt drauf, stimme zu. Das liest doch kein Mensch. Das ist in der Praxis doch nicht durchführbar.
Es liest kein Mensch, das mag sein, aber es ist dann halt, auch der Schaden kann trotzdem eintreten.
Ja, ja. Und aus dem soll man dann klug werden.
Ja. Ja. Ja.
Ach. Bitte, da gibt es eine Frage. Da.
Ja, weil Sie das mit den Cookies angesprochen haben, aber die meisten Websites, wenn man das nicht akzeptiert, die Cookies, dann geht die Website nicht, dann ist die Website weg. Was kann ich machen, wenn ich jetzt die Webseite nutzen will? Blockiert, ja. Und keine Webseite mehr, die nicht sofort diese Frage stellt, Cookies akzeptieren, ja, nein, und wenn nein, bumm, ist man weg.
Ja, ich weiß, es ist leider bei vielen Websites so, dass sie das erfordern, aber nicht alle wollen ihre Passwörter.
Ja, das nicht, aber ohne Cookies kann ich das Surfen aufhören.
Aber der Tor-Browser, by the way, in der Standard-Konfiguration lässt keine Cookies zu.
Mhm. Ja. Aber es dauert halt dann wirklich.
Es dauert halt dann.
Okay. Ja. So, bitte. Versuchen Sie Ihre Frage gleich vorweg zu übersetzen, bitte.
Ja. Entschuldigung, dass ich so technisch bin, aber ich bin aus dem Bereich ein bisschen tätig.
Ja, bitte.
Jeder hat zum Beispiel auf sein Android-Handy schon irgendwann einmal so eine App installiert. Wer hat sich irgendwann schon einmal Gedanken gemacht, was für Sachen das er freigibt auf dem Handy? Wo die App zum Beispiel zugreifen darf? Auf den Medienspeicher, auf die Kamera, aufs Mikrofon? Mhm. Wer schaut da noch? Jeder geht auf Installieren, drückt auf, nutzt die App.
Ja.
Gibt es leider keine Möglichkeit, dass ich das unterdrücke. Entweder ich würde die App nutzen und installiere es und akzeptiere es, oder ich lasse
es. Das funktioniert nicht, ne?
Ja, richtig. Genau. Ja. Das ist dasselbe Thema mit den Cookies auf der Webseite, ne? Zum Beispiel.
Ich glaube, Sie sprechen auch ein interessantes Thema an, das zu tun hat mit Bildern auf Devices. Es gibt eine interessante Funktion von Google, wo man danach suchen, zum Beispiel nach seinem eigenen Bild suchen kann im Internet. Ja? Klingt ein bisschen komisch. Das ist images.google.com, da können Sie Ihr Bild hochladen und dann schauen, wer verwendet das im Internet. Ich habe das damit gemacht, bin ich drauf gekommen, dass jemand aus Hamburg mein Bild als Bild in dem Jobnetzwerk Xing verwendet. Ja? Ich kenne ihn nicht.
Okay.
Ich habe das da gemeldet, das bin ich und nicht er. Ja.
Ja.
Aber das Problem mit den Bildern ist noch ein viel größeres, weil viele Bilder, die Sie abspeichern, in Facebook zum Beispiel, Geotagging-Informationen enthalten. Wenn das eingeschaltet ist bei Ihrem Telefon, stehen die genauen GPS-Koordinaten drauf, wo das Bild gemacht wurde. Wenn Sie jetzt ein Bild machen von Ihrer Weihnachtsfeier in Ihrem Wohnzimmer und auf Urlaub fahren und das aber ins Internet stellen vorher, weiß der Dieb, der bei Ihnen einbrechen möchte, genau wo Sie wohnen. Weil das Übersetzen von dem ist irrsinnig einfach. Er braucht eine kleine App, er lädt das Bild hoch und kann das schon quasi in Google Maps umwandeln und hinfahren zu Ihrer Wohnung. Also Geoinformationen in Bildern sind auch ein Thema. Wenn man sagt, das ist einem wichtig, dann kann man die vielen Funktionen nutzen, die das bietet. Da wird alles also automatisch nach der jeweiligen Lokation gruppiert. Man kann dann einfach Bilder finden, wenn man im Urlaub war, da und dort. Aber der Nachteil ist, dass auch der Verbrecher das kann.
Ganz hinten gibt's wobei, glaube ich, Facebook und so weiter, um das aufs Zeres applizieren, diese Ortsinformationen nicht durchschalten.
Also wenn die das Bild hochgeladen wird auf Facebook, steht das als Metainformation im Bild.
Wirklich?
Ja.
Okay. Ich wollte eigentlich noch was fragen zu den Passwörtern. Ich habe mir einen relativ teuren oder kostenpflichtigen Passwortmanager eines deutschen Unternehmens, eines deutschen Softwarehauses genommen, extra keinen amerikanischen, weil es einfach unmöglich ist, an die 100 Weblogins von der Firma und privat mir zu merken. Großer Vorteil ist, dass ich den nicht nur auf meinem Rechner habe, sondern auch auf meinem Handy und so weiter.
Genau.
Gibt es da schon Fälle, weil das wäre der Clou überhaupt, ich stelle eine Passwortmanager-App ins Internet, dann brauche ich mir keine Arbeit mehr machen und habe alle Passwörter dieser Welt beieinander.
Ja.
Gibt's da schon, das ist zwar ein verschlüsselter Dienst, aber gibt es da schon Fälle, wo man gemerkt hat, dass die kriminell waren, solche Anbieter?
Nein, wir haben diese Frage kurz schon gehabt früher. Der Punkt ist, bei diesen Passwortmanagern kenne ich keinen solchen Fall, aber es gibt einen Fall bei ProtonMail. ProtonMail ist ein Mail-Anbieter, den auch ich verwende, aus der Schweiz, der verschlüsselte E-Mails anbietet, der gehackt wurde. Und die haben dann dem Hacker wirklich Geld dafür gezahlt, dass er den Betrieb wieder ermöglicht hat. Und der hat sie dann hingewiesen auf eine Schwachstelle. Das war so eine Mischung zwischen einem Black Hat und einem Grey Hat, ja. Aber bei Passwortmanagern kenne ich das nicht. Aber deswegen ist mein Ratschlag halt auch, beim Passwortmanager nicht das ganze Passwort abzuspeichern. Aber Sie müssen es sich dann halt merken. Sie müssen halt wissen, wo was fehlt. Ob das in der Mitte fehlt oder vorher oder nachher. Ne?
Ruinieren Sie Ihr Erinnerungsvermögen zum Beispiel nicht durch Drogen. Ja,
ja genau. Aber vielleicht noch ein Punkt von meiner Seite, den wir gar nicht beleuchtet haben. Was ich glaube, gerade bei Unternehmen, ja, eine ganz wichtige Frage ist auch, und da kann man diese Tools übrigens sehr gut dafür verwenden, wie man mit anonymen Informationen umgeht in Zukunft. Weil viele Straftaten entstehen deshalb, wenn Mitarbeiter in einem Unternehmen unzufrieden sind und zum Beispiel wissen, es gibt etwas strafrechtlich Relevantes, das passiert, der Buchhalter sieht, das Unternehmen zahlt nicht genug Steuern oder der Bankmitarbeiter sagt, es gibt korrupte Kunden und wir haben die trotzdem. Wenn man eine anonyme Plattform einrichtet, ja, um solchen Leuten die Möglichkeit zu geben, anonym mit einem zu kommunizieren. Und das sind Plattformen, die unentgeltlich verfügbar sind im Darknet, die jeder für sich einrichten kann. Ja. Dann passiert Folgendes, dann können Sie mit dem weiterhin anonym bleibenden in einen Kontakt treten. Weil das können Sie nicht, wenn Ihnen jemand einen anonymen Brief schickt, können Sie nicht antworten. Aber wenn er Ihnen eine anonyme Mitteilung macht, können Sie ihm auf dieser Plattform zurückschreiben und er schreibt Ihnen wieder. Und in vielen Fällen ist es halt so, dass die Leute dann merken, dass man sich mit ihnen befasst. Und allein das führt dazu, dass viele Dinge besser werden. Also dass dann entweder abgesehen wird davon, Medien sowas zu schicken oder abgesehen wird davon, Daten zu missbrauchen. Oder dass man als Unternehmer selbst draufkommt, aha, wir haben da Probleme, wir können es lösen. Also man sollte viel aktiver mit diesen anonymen Informanten umgehen, in meinen Augen. Das ist quasi ein Finding auch aus dem, die sind natürlich irgendwie auch ein bisschen in einer Art Darknet, die anonymen Informanten. Aber man kann aus denen viel Positives auch gewinnen.
Naja, und uns erzählt wieder keiner was, ne? Als Medien, meine ich jetzt.
Als Medium können Sie es jetzt auch einrichten.
Ja, natürlich.
Die Süddeutsche Zeitung hat auf Basis von eine Whistleblower-Plattform, Sie könnten sich auch bei den Oberösterreichischen Nachrichten unentgeltlich einrichten.
Ich werde jetzt sofort mit unserer EDV reden. Bis dahin wollen wir noch eine Frage.
Internet.
Sprechen Sie bitte ins
Mikrofon. Im Internet gibt es ja Bilder, die praktisch aus einzelnen Pixel besteht. Und die Kriminalität verwendet er das, indem sie nur ein Pixel von dem Bild einen Farbumschlag macht. Und der zweite auf der anderen Seite sieht, auch wenn das Pixel einen Farbumschlag hat, hat das eine bestimmte Bedeutung. Kann man das kriminaltechnisch verhindern oder überwachen.
Das kenne ich gar nicht, das Thema.
Ja, beim 9.11, da hat es geheißen, die Informationen sind über Pixel in Bildern übertragen worden. Mhm. Das ist ein Farbumschlag bei einem Pixel. Praktisch die Information ist, mach das und das.
Naja gut, das ist ja eine uralte Kommunikationsform. Dass ich etwas verändere, ist eine ganz primitive Geheimschrift.
Ja, ist aber unter einfach, Ganoven, aber
ob man das jetzt ob man das auf digitaler Ebene macht oder analog. Nicht?
Ja, aber das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit der Digitalisierung der Kriminalität. Vielleicht gibt es auch inzwischen effiziente Wege, was der Herr anspricht, um das über digitale Werkzeuge zu tun.
Ich wollte eins noch fragen, weil wir im Vorfeld auch darüber geredet haben, Alexa und Co., ich will jetzt da nicht Anti-Werbung machen für eine Firma. Würden Sie sich die ins Haus nehmen?
Also ich glaube, dass wir irgendwann einmal alle sowas zu Hause haben werden oder jetzt schon haben. Es ist immer nur die Frage, wie man mit dem umgeht und welche Einstellungen man dort vornimmt. Also erstens, man sollte, wenn man so ein System installiert, die Passwörter ändern. Man sollte auch der wirkliche Administrator des Systems sein. Und man sollte sich dann dessen bewusst sein, dass man das System updaten muss und dass das System bestimmte Sachen kann, die man auch einrichtet dort. Also man darf nicht, in meinen Augen, etwas kaufen, wo man glaubt, das funktioniert out of the box und irgendwer wird dafür schon verantwortlich sein. Weil so kann es halt dann passieren, dass jemand mit dem Standard-Passwort, das dort möglicherweise vorhanden ist, bei Ihnen eindringt und halt andere Systeme kopiert oder die Daten von Ihrem Rechner kopiert.
Ja, aber kann man diesen Herstellern so weit vertrauen und diesen Plattformen so weit vertrauen, dass man sagt, du darfst in meinem Wohnzimmer sitzen und jederzeit sozusagen mit Google oder wie alle sie heißen, kommunizieren. Nicht?
Also ich glaube,
Phoning Home, nicht?
Ja. Ich glaube, der CEO von Microsoft hat gesagt, dass er auf allen Rechnern, wo er arbeitet, die Kamera abdeckt, ja? Weil oder abklebt. Yeah. Das, glaube ich, ist auch wirklich zu empfehlen, auch bei Fernsehern. Da gab es ja auch, glaube ich, bei einem großen Fernsehanbieter einen Software-Leck, wo man dann in jedes Wohnzimmer sehen konnte. Ja. Das ist leider nicht verhinderbar. Sie wissen ja nicht, wenn es eingeschalten ist.
Vorsichtig sein. So, bitte, Ihre Frage. Da hinten war noch eine Frage, oder? Ja, bitte, kurz, weil Sie waren ja schon dreimal. Nein, wir haben nur das eine. Also
ganz kurze Frage noch von mir. Wann irgendwas passiert? Ich fange mal ein Virus ein, ein Ransomware oder sonst irgendwas. Soll ich das zur Anzeige bringen oder nicht?
Also erstens einmal, in Österreich gibt es ja ein zweistufiges Verfahren. Sie können es einmal melden, dass etwas passiert ist bei Ihnen. Und Sie können es auch danach zur Anzeige bringen. Aber ich würde auf jeden Fall eine Meldung machen im Innenministerium. Und eine Anzeige bei der Polizei, ich würde immer dazu raten natürlich, aber das müssen Sie abwägen, wie weit Sie natürlich das dann machen wollen. Ja. Ein bisschen was zur Größenordnung übrigens der Cyberkriminalität, Statistiken, ja, letztes Jahr Österreich, Deutschland und Schweiz. Ja. Also wir haben in Österreich 13.100 Anzeigen gehabt. Das ist ein Plus von 28% im Vergleich zum Jahr davor. In Deutschland sind es 82.000 gewesen, ein Plus von 3%. Und in der Schweiz 14.000, ein Minus von 30%. Das Problem ist bei diesen Statistiken, dass die nicht wirklich vergleichbar sind, weil die Länder unterschiedliche Definitionen haben darüber, was ist Computerkriminalität und wie zählt man. Aber der Trend insgesamt ist, es wird größer und man muss natürlich sagen, in Österreich, das wird total dominiert von den Cyberbetrugsfällen. Also der wirklich gefinkelte Hacking-Angriff oder Phishing-Angriff, der dominiert da nicht, sondern der Cyberbetrug.
Das heißt, diese 1,5 Milliarden, die mir jeden Tag versprochen werden, das stimmt nicht.
Genau, der oder... Denken Sie nur an den CEO-Fraud, den es gibt und solche Sachen. Also das ist alles Cyberbetrug.
Haben wir einen Fall in Oberösterreich gehabt.
Einen sehr prominenten.
Sehr,
ne?
Sehr prominenten. Ja. So, letzte Frage heute noch, bitte Sie.
Wir haben vorhin ja auch über Apps gesprochen und die eine Frage von mir wurde fast schon beantwortet. Da geht es eben um die Kamera, weil die Apps jetzt mittlerweile auch schon alle Zugriff auf Kamera und so weiter. Das heißt, das ist jetzt wirklich das... Kann sein, dass ich jetzt, was weiß ich gehe in der Früh auf die Toilette und schaue in Facebook und der schaut mir halt dann zu,
das
wie ich auf der Toilette sitze. Das war das eine, also da haben Sie jetzt eh schon gesagt, Kamera abkleben.
Aber ich glaube, Sie sollten nicht nur denken an Ihr Mobiltelefon, wo Sie das noch relativ gut im Griff haben und managen, sondern eben auch an Ihre Fernsehgeräte. Ja? Die sind ja alle auch inzwischen Smart Devices, hängen alle am Internet. Also die meisten zumindest, die ich kenne. Es gibt wenige, haben noch Röhrenfernseher zu Hause, da ist das sicher natürlich, ja. Aber bei denen ist das Risiko viel größer als beim Mobiltelefon, wo sie ja gefragt werden zumindest. Bei dem werden sie möglicherweise gar nicht gefragt, ja, bei dem Smart TV, den sie zu Hause haben.
Und mein Ratschlag, nehmen Sie auf das kleinste Zimmer Ihres Hauses die Zeitung mit.
Ja. Ja. Eine Werbeeinschaltung für Sie in diesem Fall.
Als Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten habe ich mir das jetzt nicht verbeißen können.
Aber wir müssen auf das Buch nochmal hinweisen, sagt der Verlag.
Ja, selbstverständlich. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, danke.
Entschuldigung, eine zweite Frage hätte ich noch gehabt in dem Ganzen. Ich habe weder Alexa zu Hause noch sonst irgendwas, aber manchmal kommt es mir vor, wenn ich mit irgendjemandem über ein gewisses Thema spreche, habe ich dann innerhalb kürzester Zeit oder über WhatsApp oder so irgendwas, habe ich dann innerhalb kürzester Zeit irgendwie Werbeeinschaltung, die auf dieses Thema draufspringt. Bin ich jetzt paranoid oder
ist das sehr leicht möglich, vor allem wenn Sie etwas schreiben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das Reden analysiert wird. Aber wenn Sie etwas schreiben, also ich habe auch öfter den Eindruck, dass man schreibt im WhatsApp, und WhatsApp ist ja verbunden mit Facebook. Ich glaube schon, dass es möglich ist, dass die Informationen zueinander finden. Aber viele wollen das ja auch. Man muss ja auch sagen, es wird ja vieles auch leichter gemacht dadurch, auch diese in den Suchmaschinen, dass die Suchmaschine schon ungefähr weiß, was sie suchen. Übrigens auch was ganz Interessantes, eine Suchmaschine, die im Darknet verfügbar ist und auch im normalen Clearweb, ist DuckDuckGo. Und der hat vielleicht noch niemand gehört hier. Und die ist deshalb interessant, weil diese Suchmaschine speichert keine Suchergebnisse. Das heißt, sie liefert immer die gleichen Ergebnisse. Und zwar jedem das gleiche Ergebnis. Und wenn Sie die Suchmaschine verwenden und Ihren eigenen Namen eingeben, werden Sie sehen, wie viel anders das Suchergebnis ist, wie bei dem, was Sie normalerweise bei Google bekommen. Weil wenn Sie nämlich sehr lange zum Beispiel Google verwenden, dann kennt das System Sie schon so weit, dass es ungefähr weiß, was Sie suchen und welche Sachen Sie interessieren. Mhm. DuckDuckGo weiß das nicht und speichert es auch nicht und liefert relativ objektive Suchergebnisse.
Wunderbar. Danke auch für diesen Hinweis und danke generell für Ihre ganzen Sicherheitshinweise. Cornelius Kranig, vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke.
Welche Gefahren lauern im Internet? Darknet, das neue Buch von unserem Vortragenden. Bitte kaufen Sie sich das. Denken Sie lieber nicht zweimal nach, es nicht zu kaufen. Oder, wie die doppelte Verneinung auch sagt, auch wenn Sie paranoid sind, heißt das noch nicht, dass Sie nicht verfolgt werden. Ja? Bleiben Sie mir noch genau eine halbe Minute gewogen.
Noch was.
Ganz kurz.
Und noch was, es wird eine Webplattform dazu geben zum Buch, die heißt darknet.help, auf der die ganzen Tipps drauf sein werden, die im Buch erscheinen.
Sehr wichtig, sehr super. Danke nochmal. Ein kleiner Hinweis noch. Erstens, die Bar ist noch offen. Zweitens, am Montag, 1. April 1930, plaudern wir hier über das Thema Linz 09, 10 Jahre danach, nach der Kulturhauptstadt. Wie wäre eine Kulturhauptstadt Linz 019 gestaltet, interessanter geistiger Kraftakt, den werden stemmen Ulrich Fuchs, der stellvertretende Intendant von Linz 09 damals und Meinert Lukas, Direktor der JKU. Schauen Sie sich das an, das wird höchst interessant. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch im Namen von uns beiden einen schönen Abend. Fühlen Sie sich wohl im Kepler-Salon heute noch.
Danke sehr. Also.